Apropos Linke. Jens Spahn und Heidi Reichenick. Gibt es ein besseres Duo? Wahrscheinlich nur Heidi Reichenick. Aber wir gucken jetzt mal da rein. Ich muss jetzt mal ganz kurz da reingehen. Es gab wieder eine Konfrontation. 29 Minuten bei Maischberger. Saßen Heidi Reichenick und der neue Fraktionsvorsitzende mit fast 88% gewählt. Imagine, du gehst in die Queue rein und wirst in der Du-Queue mit fucking Jens Spahn gematcht. Damn, Bro. Das ist schlecht. Das ist einfach schlecht.
Frau Reichenick, also Honecker mit Tattoos und TikTok, wie finden Sie diese Beschreibung?
Ich freue mich jedes Mal, weil Herr Spahn so stolz auf diesen Spruch ist, den hat er schon so oft gebracht und dann macht mich das natürlich glücklich, wenn er so einfach zufriedenzustellen ist. Aber ich glaube, die Leute wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ob wir uns gerade mögen oder nicht und ob Union und Linke gerade zusammengehen können oder nicht, sondern vielleicht auch mal über Inhalte. Deswegen würde ich sagen, sollte man die Union daran messen und da scheitert sie ja wirklich kläglich. Also ein Jahr Kummerkoalition zeigen ja auch die Umfragewerte ziemlich deutlich, hat nichts für die Menschen im Land
geliefert. Sie machen ganz schnell den Weg dahin. Ich würde
Kummerkoalition, let's go!
Bin gerne Inhalte trotzdem nochmal bei dem.
Ja. Ich muss meine Tüte aufmachen. Lass deine Gesundheit nicht leiden wegen Spahn. Ja, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich. Wenn meine Gesundheit leidet, wenn ich Spahn sehe. Das hier ist eher der Coping-Mechanismus dazu.
Musste nach dem ersten Spahn-Satz gestern ausschalten.
Nach dem ersten Satz? Okay, I'm waiting.
Ich weiß, aber trotzdem würde ich gerne noch mal bei dem bleiben, was Herr Gabor Steingart sagt. Eigentlich müsste es normaler Usus sein, dass Sie miteinander reden. Tun Sie nicht.
Wir reden ja offenkundig miteinander, wir sitzen ja hier gemeinsam. Hier in der Sendung. Aber es sind ja, naja, es sind ja inhaltliche Gründe, warum es nicht geht. Es hat ja einen Grund.
Ja.
Und jetzt kann man das amüsant finden wie Herr Becker, aber ich sage Ihnen, wenn Judenhasser, Antisemiten in Verantwortung und in der Fraktion und in der Partei sind, dann ist das ein Problem.
Holy fuck. Holy fuck. Oh mein Gott. Judenhasser? Judenhasser? Bruder, ich hatte jetzt meine Notfallknolle. Ihr hattet sie vielleicht auch. Ich muss sie weit weglegen, ansonsten ist die leer. What the fuck?
So in der Partei wollen und werden wir nicht zusammenarbeiten. Sozialismus im Programm. Die Diktatur des Proletariats, das ist Sozialismus. Da, wo es auf der Welt bis jetzt probiert wurde und probiert wird, hat es zu Armut, Umweltverschmutzung und meistens dazu geführt, dass Andersdenkende im Gefängnis oder tot waren. Das ist ein System, ein anderes System, das wir nicht wollen. So, und solange dieses Programm so ist, diese Inhalte dort sind und diese...
Jens Spahn hat noch... Er soll mir mal einen Inhaltspunkt nennen, von dem er da redet.
Einstellung zu Israel und Juden etwa in dieser Partei so verbreitet ist. Das ist ja so ein linker Lifestyle-Antisemitismus, der sich...
Holy shit, der hört nicht auf, Alter!
...der auch so langsam in die Gesellschaft frisst, an den Universitäten, woanders.
Linker Lifestyle-Antisemitismus? Was hat denn die verschissene Union mit ihren Lifestyle-Vergleichen? Teilzeit-Lifestyle, Lifestyle-Antisemitismus? What the fuck? What the fuck?
Dann ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. Inhaltlich klar begründet.
Also das Misstrauen ist gegenseitig, wenn über Jens Spahn bei Ihnen geredet wird. Also ich kann die Parteichefin Ines Schwertner zitieren. Da ist sehr viel Unsicherheit dabei. Die hat zum Beispiel gesagt, also ich glaube, Jens Spahn ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht vertrauenswürdig. Und dann kommt ein paar Gründe und ganz am Ende kommt der Punkt, auch weil er offen gegenüber der Zusammenarbeit mit der AfD ist. Ist das etwas, was Sie wiederum glauben, was auf dieser Seite passieren kann?
Also ganz kurz, ich will auf die ganzen Strohmänner jetzt gar nicht eingehen, aber ich sage es Ihnen immer wieder, Palästina-Solidarität ist kein Antisemitismus und das lasse ich mir und meiner Partei auch nicht vorwerfen. Mhm. Aber grundlegend...
Ja!
Sorry, Sie haben Leute,
ja.
Leute in Ihrer Fraktion und in Ihrer Partei,
sagen Sie mal,
die Hamas zu Märtyrern erklären.
Wer ist da in meiner Fraktion, der das gemacht hat? Wer in meiner Fraktion hat das gemacht?
Die entsprechend da mitmarschieren.
Sie können mir nicht sagen, wer es war.
Sie haben Parteitagsbeschlüsse in
Niedersachsen.
Wo Bodo Ramelow, der Vizepräsident des Bundestages, sagt, das ist ja nicht mein Zitat, dass die inakzeptabel sind, dass die antisemitisch sind, die sogar in ihrer Anwesenheit getroffen worden sind.
Bruder, der Grund, warum Parteien wie die Union und die allgemein, also das besonders jetzt hier die Union, ich lass mal die Union da, immer wieder von dieser Antisemitismuskeule, das ist so traurig und das ist tatsächlich ironischerweise wirklich antisemitisch. Also wenn es hier um Antisemitismus geht, dann ist das Antisemitischste, was du mitunter aus der Union hörst, halt Israel und Juden, das ist dasselbe. Wenn es um Israel geht, geht es um Juden, das ist dasselbe. Das ist Antisemitismus. Und es hört einfach nicht aus. Warum lassen die das nicht? Wenn du in Deutschland den israelischen Staat kritisierst und Benjamin Netanyahu einen genozidialen fucking Autokraten nennst, dann ist das kein Antisemitismus, aber es wird von diesen Leuten zu Antisemitismus gemacht, weil das eine und das andere für die zusammensteht. Brudi, die Verbrechen, die Israel im Nahen Osten begeht, die es da nun mal begeht, das kannst du doch nicht, das wird schon eine Ewigkeit mit Antisemitismus abgeschmettert. Alter, die Besetzung im Westjordanland, die Tötung von über 60.000 Zivilisten im Gazastreifen, der fucking die jetzige Besetzung im Libanon, Alter, das ist auch nur das die jüngere Vergangenheit. What the fuck are we talking about? Antisemitismus. Ey, oh Mann, ey, oh fucking Mann, das ist so nervig. Was soll das, hä?
Sie haben ein Problem in Ihrer Partei mit Judenhass.
Oh Jesus, ich verstehe, warum das jemand ausgemacht hat. Das ist wirklich der erste Satz. Dieser, oh Gott, ich hoffe wirklich, dass die, ich hoffe und ich erwarte aber auch, dass die Leute da langsam durchblicken, ne? Ich glaube auch, dass die deutsche Bevölkerung so langsam versteht, warum zur Hölle wird immer, wenn Israel etwas vorgeworfen wird, kommt ganz, 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 ganz schnell die Antisemitismuskeule. Warum ist das so? Hä? Wieso ist das so?
Und davon, dass sie es leugnen, geht's nicht weg. Sie sollten es bearbeiten und vor allem loswerden.
Gleichfalls auf jeden Fall ist das Grundproblem, was Sie gerade angesprochen haben, dass die Union sich mehr und mehr für die AfD öffnet, also nicht nur in der Rhetorik, sondern auch in dem, was sie umsetzen wollen. Und ich sehe da durchaus mindestens in der zweiten und dritten Reihe, aber teilweise auch in der ersten schon ein ganz klares Zerschlagen der Brandmauer. Also ich finde es immer ganz interessant, dass man uns ganz an die Seite schiebt, obwohl wir nichts anderes wollen als soziale Gerechtigkeit. Also ich meine, nochmal, diese ganzen Strohmänner, die aufgebaut werden, die haben ja wirklich keine Substanz. Ich meine, wenn man mit der Linken redet, dann geht es uns um bezahlbare Mieten, dann geht es uns um mehr Einkommen für geringe und mittlere Einkommen, also eine Steuerreform. Dann geht es uns darum, dass Krankenhäuser nicht schließen müssen, dass der Bus fährt. Aber das sind ja alles Themen, über die die Union nicht reden möchte.
Ja, das ist Vorbereitung für die Kanzlerkandidatur 2029. Ja, also wenn Jens Spahn antritt, um Kanzler zu werden, also dann erwarte ich von allen, also dann ist jeder, der die Union wählt, mit der Gewissheit, dass Jens Spahn versucht, Kanzler zu werden, schuld. Also dann muss man einfach sagen, es gibt ja immer so von wegen, ja, du hast gedacht, die machen das Beste für dich, aber Jens Spahn zum Kanzler zu wählen 2029 macht dich zum Mittäter. Also das ist dann einfach, Bruder, dann hast du wirklich jegliches Recht verloren. Und man sollte irgendwie einen Wahlführerschein rausbringen. Dass Jens Spahn jetzt noch Fraktionsvorsitzender ist, das kann ich auf die Fraktion schieben. Ich kann sagen, Jens Spahn, dass der da sitzt, ist ein Zeichen dafür, dass es in der Fraktion keine Alternativen gibt. Das muss man sich ja mal vorstellen. Jens Spahn ist die beste Alternative oder ist die beste Option für die Union. Jens Spahn! Bruder, es gibt 6 Milliarden Gründe, warum das nicht so ist. 6 Milliarden Gründe, warum das nicht so sein sollte. Und das ist ein unfassbar schlechtes Signal. Also unfassbar.
Mit der sozialen Gerechtigkeit halt da nicht so gut bestellt ist. Aber das wäre vielleicht mal das, wo man ansetzen müsste.
Wir reden auch gleich über mindestens die soziale Gerechtigkeit, aber trotzdem noch mal die Vorstellung, also ich blicke jetzt mal auf Sachsen-Anhalt, im Herbst sind da Wahlen. Es ist durchaus möglich, dass dann nur noch 3 Parteien in diesen Landtag kommen, nämlich die CDU, die AfD und die Linke. Die anderen Parteien kämpfen gerade um die 5%-Hürde herum, inklusive der SPD.
Die SPD liegt bei 7%, was absurd ist.
Stellt sich die Frage, was macht man dann, Herr Spaß? Also wenn Sie sich entscheiden müssen,
wirklich klar, wir sind da klar, ich bin da klar in jeder Bundestagsdebatte. Wir werden mit einer Partei, die von Rechtsextremen immer mehr übernommen wird. Björn Höcke hat ja die Bundestag.
Oder ich dachte gerade, er sagt jetzt, die wird von Rechtsextremen übernommen, dass er sich von der CDU distanziert. What the
Fraktion übernommen von außen. Die Frau Weidel hat da gar nichts mehr zu sagen. Das sehen wir an vielen Debatten. Jeder, der eine andere Meinung hat, wird ausgeschlossen und aussortiert, wie Herr Lukassen gerade.
Also nicht mit denen?
In der Wehrpflichtdebatte.
Und mit denen auch nicht.
Ja,
und dann?
Ich will mal eins hinzufügen. Ja. Wer klatscht eigentlich am häufigsten mit der AfD zusammen? Die Hufeisentheorie, die lebt ja. Pro Putin, pro Russland.
Holy shit. Anfang letzten Jahres haben die einfach das Zustromungsbegrenzungsgesetz unter März oder Ende 2024, Anfang 2025, hat die Union im Bundestag vor aller Augen das Zustromungsbegrenzungsgesetz mit der AfD offenkundig zusammen durchbringen wollen. Der einzige Grund, warum es nicht geklappt hat, ist, weil der ein oder andere Abweichler in der FDP und SPD beziehungsweise vielleicht auch in der CDU, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Sitzverteilung war, aber auf jeden Fall nur, weil der Grund, warum das nicht geklappt hat, waren Abweichler. Könnt ihr euch daran erinnern? Friedrich Merz hat gesagt, er bringt dieses Gesetz jetzt durch, egal wer dafür stimmt. Und das egal wer dafür stimmt, war eine offene Einladung an die Faschisten, die das auch so wahrgenommen haben. Unfucking glaublich, dass er hier sitzt und irgendwas von Hufeisen sagt. Wenn die einzige Partei, also das ist unfassbar, in so einem prominenten Beispiel die einzige Partei, die CDU war, die das auch bewusst so gemacht hat.
Also das ist noch keine, also das ist jetzt noch,
es ist jedes Mal, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht.
Absurd, dass er das sagt. Absurd. Alles falsch.
Einfach sehr offenkundig, dass sie gemeinsam
AfD und die Linkspartei. Niemand aus meiner Fraktion klatscht bei der AfD. Und ich finde diese Unterstellung eine Frechheit.
Pro Putin unterwegs sind.
Wer hat denn mit der AfD zusammen abgestimmt im Bundestag?
Das
sollten Sie sich mal fragen.
Oh mein Gott. Wenn Jens Spahn nach Hause kommt, dann kotzt der einfach. Wenn Jens Spahn nach Hause kommt, dann erwarte ich von ihm, dass das letzte restliche Menschlein in ihm einfach sich übergibt. Holy shit, ist das unangenehm.
Ich lasse das hier so nicht stehen.
Ja, ich verstehe, dass es Sie aufregt, weil Sie es nicht hören mögen, aber es ist regelmäßig
das. Warum lügt er so offen, Alter?
Fall. Herr Spahn, Sie können das so oft sagen, wie Sie wollen, es wird ja nicht richtiger.
Und zum Dritten ist ja das, wofür wir antreten in Sachsen-Anhalt, Frau Maischberger, ist ja, dass wir stärkste Partei werden und dass wir eine Koalition bilden können aus der politischen Mitte. Und ich weiß.
Was? Stärkste Partei? Hat er die Umfrageergebnisse mal gesehen? In Sachsen-Anhalt ist die AfD bei 41% und die CDU bei 27%. Stärkste Partei? What? What?
Ich weigere mich, so viele Wochen und Monate vor dem Wahltag jetzt schon all diese Szenarien durchzuspielen. Stellen wir doch mal gemeinsam die Frage, wie schaffen wir es eigentlich?
Oh mein Gott!
Kommen wir gleich dahin.
Trotzdem Grüne, FDP wieder über die 5%-Hürde kommen. Die Frage muss man ja vor allem an diese drei Parteien richten, wie wir es eigentlich in der inhaltlichen Ausrichtung schaffen, in der politischen Mitte alle zusammen wieder so stark zu sein, dass wir auch Koalitionen, Mehrheiten in der Mitte bilden
können. Ich komme mit der Frage nochmal auf Wiedervorlage im Herbst, aber ich würde Sie das gerne auch fragen. Also wenn ich Sie beide hier so erlebe, sehe ich in der Tat wenig gemeinsamen Boden.
Alter, wie würdest du deine Zusammenarbeit machen mit jemandem, der sagt, ja, ihr seid alles Judenhasser und Lifestyle-Antisemiten? What? What bitte? Alter Schwede, ist das crazy.
Niemand in der Linken hat ein Interesse, mit der Union zusammenzuarbeiten. Unsere politischen Positionen sind weit voneinander entfernt. Aber wir als Linke sagen klar, wir sind bereit, mit allen demokratischen Parteien und Fraktionen ins Gespräch zu kommen, wenn es darum geht, etwas für die Menschen zu erreichen. Das haben wir auch schon bewiesen, auch in Sachsen-Anhalt, aber eben auch im Bundestag. Und ich sage es nochmal, die Gretchenfrage muss sich die Union stellen. Wie haben Sie es mit der Demokratie? Und ich bin mir nicht sicher, wie Ihre Antwort ist.
Okay, wir gehen in die Sachfragen. Und damit Sie beide einen Moment lang...
Also man muss das übrigens sagen, ne? Jens Spahn führt sich auf, als wäre er in der Opposition. Das sollte man vielleicht noch hinzufügen. Seine Partei ist die Regierungspartei. Der regiert mit seiner Partei. Die Union stellt den Kanzler und der sitzt da und redet. Der redet als... Bruder, was?
Pause haben, kommt Bärbel Baas. Da geht es um ein Thema, das aber beide auch interessieren könnte. Bärbel Baas ist Ihr Koalitionspartner. Es gab wohl den Vorschlag, auch innerhalb dieser Runden den 1. Mai abzuschaffen. Ob der scherzhaft war oder nicht, ist nicht ganz geklärt. Sie hat jedenfalls darauf geantwortet, und zwar am Tag der Deutschen Arbeit, am 1. Mai. Am Tag.
Da wird der Sozialstaat als gewaltiges Problem dargestellt.
Oh Gott, die SPD.
Als nette Geste.
Bruder, Frau Baas, ich würde ich habe, also Frau Baas war mir mal ganz sympathisch als Bundestagspräsidentin vorne im Rahmen ihrer Arbeit sicherlich. Ich möchte ihr nur kurz in Erinnerung rufen, dass der Sozialstaat und die letzte Sozialstaat-Sanktionierungskampagne mit von der SPD getragen wurde, als aus dem Bürgergeld die Grundsicherung wurde und sie, also das, also die SPD, aber das ist ja kein Problem. Wenn die SPD nicht versteht, wo das Problem ist, die Wähler verstehen es. Die Wählerinnen und Wähler verstehen es. Darum ist das ist ja auch der Grund, warum die SPD mittlerweile so groß ist wie die Linke. SPD und Linke haben dieselben Dimensionen zum jetzigen Zeitpunkt. Hätte ich nicht gedacht, auf Bundesebene. Sind genauso groß. SPD, Linke, selbe Größe. Selbe Dimension. Genau die gleichen Stimmen. Laut Umfragen. Ist einfach jo. Ist halt gleich groß. Ne? Nur die SPD schrumpft und die Linke wächst. Weil diese, das ist, also die SPD, Bruder, was ist das? Was ist auf Bundesebene die SPD? Was ist das?
Auf die man endlich verzichten müsste. Als Ballast, den das Land nicht mehr leisten kann. Um es klar zu sagen, ich halte das für zynisch.
Oh mein Gott, ich kann das Bärbel Baas einfach nicht glauben. Ich kann ja, sie hat keinerlei Kredibilität mehr bei diesem Argument. Allein wegen der Tatsache dieser Situation mit dem Bürgergeld. Ich kann ihr das nicht glauben.
Menschenverachtend. Und deshalb müssen wir uns dagegen wehren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Also menschenverachtend und zynisch, fühlen Sie sich mit dem, was Sie vertreten in dieser Koalition, angesprochen, Herr Spahn?
Ich fühle mich von dem, was da gerade gesagt wurde, nicht angesprochen. Wir als Union wollen gute soziale Sicherungssysteme. Die Rentenversicherung übrigens von einem Unionskanzler Adenauer eingeführt, die Pflegeversicherung von Norbert Blüm eingeführt. Wir wollen gute, funktionierende soziale Sicherung in Deutschland. Aber es muss eben auch fair sein. Wer arbeiten kann, wer für sich selbst sorgen kann, der sollte auch arbeiten und sich nicht darauf verlassen können, dass dann andere schon für ihn mitarbeiten gehen. Und
das ist ja nicht die Frage. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist eher, soll derjenige, der nicht kann und der aber nach den Eindrücken der Union kann, obwohl er nicht kann, dazu gezwungen werden? Das ist die viel interessantere Frage. Die Frage ist, glaube ich, nicht, wer kann und wer nicht kann. Die Frage ist, was passiert mit denen, die nicht können, aber die trotzdem sollen und deswegen gezwungen werden. Weil das ist ja, was passiert. Die werden ja gezwungen. Wir haben ja gestern erst den Beitrag von der MDR gesehen. Diese Kontrollmaßnahmen, die dann halt einfach Druck aufbauen sollen. Ne, die werden ja. Ne? Das passiert ja.
Ja, entsprechende soziale Leistung. Deswegen sagen wir zielsicher, wer Unterstützung braucht, wer gerade auch bei Krankheit oder im Alter dann eben auch eingezahlt hat, Beiträge, der soll natürlich eine vernünftige Leistung bekommen. Die Voraussetzung dafür, die beste Sozialpolitik ist übrigens eine Wirtschaftspolitik, eine Wachstumspolitik. Der Kuchen muss größer werden, nicht kleiner, dann gibt es auch mehr zu verteilen. Und da sind wir uns völlig einig in der Koalition, Union und SPD. Wir wollen eine wachsende Wirtschaft, wir wollen funktionierende soziale Sicherung.
Wachsende Wirtschaft
und
haben
übrigens
Sie nicht
über den 1. Mai,
zu machen, aber
über diesen 1. Mai, um das mal einmal zu sagen, ist jedenfalls in meiner Anwesenheit ist an keiner Stelle gesprochen worden.
Also
wir sind
Herr
irgendwie
Söder
unterwegs den ganzen Tag.
Es, er sagt
über
scherzhaft,
Themen.
Aber egal.
Ja,
sehen Sie das so, dass das, also kann man da widersprechen?
Ja, natürlich an allen Ecken und Enden, aber zum einen, ich fange vielleicht mal mit einem persönlichen Satz an, natürlich ist es richtig, dass wir eine starke Wirtschaft brauchen. Das steht vollkommen außer Frage, aber genau deswegen brauchen wir auch eine Bundesregierung, die investiert und sich nicht an der Schuldenbremse festkettet und die nur für Aufrüstung auflöst. Also das kann so nicht funktionieren. Und das ist das erste Problem, was wir haben. Solange die Regierung dazu nicht bereit ist, werden wir diese Wirtschaft nicht in Gang bekommen. Aber das, was gerade passiert von der Regierung, ist, dass die ganze Zeit Menschen beleidigt und beschimpft werden. Sie würden zu wenig arbeiten, nicht lang genug. Sie würden ständig krank machen.
Ja, Friedrich Merz hat es eigentlich geschafft, in seinem ersten Amt und auch schon in seinem ersten Jahr als Bundeskanzler und auch schon davor, so gut wie jede Zielgruppe zu vergraulen, außer vielleicht Babys. Wobei ich nicht genau weiß, ob Friedrich Merz nicht auch was gesagt hat zu Babys. Aber eigentlich hat er so gut wie allen gesagt. Er hat zu Leuten gesagt, die arbeiten, dass sie zu wenig arbeiten. Sie hat Leuten gesagt, die krank sind, dass sie zu viel krank sind. Sie hat Leuten gesagt, dass sie, wenn sie alt sind, noch länger arbeiten müssen. Babys und Reiche vielleicht. Also Babys und reiche Leute haben vielleicht da nichts abbekommen. Aber bei Babys bin ich mir nicht so sicher.
Und dass das, was vorgelegt wird an Reformen, beispielsweise jetzt bei der Krankenversicherung, dass Reform überhaupt nicht verdient hat, da wird auch wieder auf Kosten der Mehrheit wird versucht, da was gesund zu sparen, was man nicht gesund sparen kann. Also die Beiträge werden erhöht, die Leistungen werden runtergeschraubt, das trifft doch genau die Mehrheit. Also genau das ist doch das Kernproblem, dass das hochgradig ungerecht ist, was hier passiert, an allen Ecken und Enden. Und da kann ich ich kann wirklich nicht verstehen, wie man sich hinstellen kann und sagen kann, wir wollen starke Sicherungssysteme, wenn man diese Sicherungssysteme dann zerschlägt. Also das müssen Sie mir wirklich mal erklären, weil genau das tun Sie gerade, auch bei der Rente. Wo ist denn das Rentensystem, in das alle Erwerbstätigen einzahlen, das es wirklich zukunftssicher macht? Da stellt sich der Kanzler hin und sagt, es soll nur noch eine Basisabsicherung sein. Aber viele Menschen, die haben keine private Vorsorge, die können die auch so schnell nicht aufbauen, auch mit ihren 10 Euro Kapital, die sie da einzahlen wollen. Das ist nicht realistisch. Sie sorgen dafür, dass immer mehr Menschen in Altersarmut getrieben werden. Das ist die Politik, die Sie vertreten. Und sich dann wirklich hinzusetzen und zu sagen, nee, das wollen wir alles nicht. Es tut mir leid. Also
wenn Sie mir die Gelegenheit geben.
Die Gelegenheit geben Sie. Also, wollen wir vielleicht die Rente rausrücken, ja, von all den Themen, dann die Rente?
Es ist ja immer diese leicht gemachten Sätze. Was ist denn unsere Krankenversicherung, unsere Gesundheitsversorgung ist...
Oh mein Gott, es gibt wirklich viele Dinge, über die Jens Spahn reden darf. Ich weiß nicht, ob es die Gesundheitsversorgung ist. Ich weiß nicht, ob Jens Spahn das Wort Krankenkasse benutzen darf. Er als ehemaliger Gesundheitsminister, er als die Ursache, als Mitursache, warum die Beiträge so stark steigen. Für die Leute, die es nicht wissen, Jens Spahn hat in seiner Amtszeit als Gesundheitsminister den Krankenkassen die Anweisung gegeben, ihre Rücklagen zu verbrauchen, damit die Beiträge überhaupt nicht steigen. Was zur Folge hatte, dass sämtliche Krankenkassen, sämtliche gesetzlichen Krankenkassen alles aufgebraucht haben, leer gezützelt. Und dann war natürlich nichts mehr da, das sie als Ausgleichsmasse nutzen konnten, um moderate Beitragserhöhungen überhaupt in Erwägung zu ziehen. Es ging sofort um, wir müssen alles erhöhen und wir müssen die Zusatzbeiträge erhöhen, die ja im Rahmen der jeweiligen Krankenkasse sind. Absolute Katastrophe. Diese Anweisung hat übrigens bis heute Nachwirkung. Dass er das damals, ich weiß nicht, man sollte vielleicht mal nachrecherchieren. Also man musste ermitteln eigentlich. Die Staatsanwaltschaft sollte die ganze Zeit ermitteln, wie Jens Spahn involviert war und wer ihm potenziell die Anweisung gegeben hat, wenn das nicht aus seinem eigenen Kopf herausgekommen ist, diese Rücklagen aufzubrauchen, weil das eine nachhaltige Sabotage des deutschen Gesundheitssystems war. Eine katastrophale Sabotage. Das hat die Ampelkoalition in ganz schwierige Situationen gebracht, weil natürlich jetzt alle Beiträge steigen mussten. Es gibt keine Alternative. Es gab keine Alternative. Und dann unter der nächsten Bundesregierung die Beiträge halt gestiegen sind. Und dann man sagen konnte, ja, ihr wart an der Macht, eure Beiträge sind gestiegen. Aber er war der Grund. Er war der Grund. Und man könnte ja meinen, okay, dass er der Grund war, ist jetzt eine Sache, aber er hat eigentlich mit diesem Maskendeals mit den 6 bis 10 Milliarden Euro, die er in den Sand gesetzt hat bei zu viel Bezahlung beim Kauf von Masken, spätestens da hätte sein Kopf rollen müssen. Spätestens da. Das mit dem Gesundheitsminister und mit den Anweisungen an den Krankenkassen, das mag man vielleicht verkraften und könnte man verargumentieren oder eben kann man sagen, okay, das ist scheiße gelaufen, aber wenigstens ist er jetzt weg. Dass Jens Spahn seine Karriere nicht zu Ende war, als 6 bis 10 Milliarden Euro verbrannt wurden für Maskendeals. Das ist unfassbar. Also der ist wieder gewählt als Fraktionsvorsitzende der CDU mit 87%.
Und bleibt eine der besten der Welt.
Darf ich einen Antrag zur Geschäftsordnung, weil Frau Waken gestern hier war. Da haben wir sehr viel über Gesundheit geredet. Ja. Rente fände ich interessant. Die Basisabsicherung. Ist okay,
aber ich möchte trotzdem einen Satz sagen Herrn zu dem. Ich muss schon darauf, Frau Maischberger, jetzt kurz reagieren dürfen.
Dann müssen Sie nächste Mal.
Ich kann nichts dafür, dass Frau Reicheneck in kurzer Zeit so viele Themen packt. Ich versuche es. Ich versuche es kurz zu adressieren. Das erste, GKV, gesetzliche Krankenversicherung. Wir haben eines der besten Systeme der Welt. Das soll auch so bleiben. Zugang für jeden, auch zum medizinischen Fortschritt. Nur, wenn wir nichts tun, wer zahlt die Zeche? Okay. Der kleine Mann bei seinen Beiträgen.
Oh mein Gott, ich fass das nicht. Oh mein Gott.
Und die Arbeitskosten steigen.
Der kleine Mann bezahlt das. Ja, klar. Der kleine Mann bezahlt das besonders wegen Ihnen, Herr Spahn.
Und das wird am Ende dazu führen, dass wir Jobs in Deutschland verlieren. Das
ist der
Grund, warum wir das machen.
Ich wiederhole, ich werde tatsächlich dieses Thema nicht heute noch einmal ausbreiten, weil wir es gestern sehr, sehr ausführlich hatten.
Das Gleiche gilt bei der Rente.
Bitte.
Das gleiche gilt bei der Rente. Wir müssen die Rente für die 30er Jahre fit machen. Wir sehen jetzt, wir diskutieren das ja seit 20 Jahren, die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge der 60er. Die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre, die werden jetzt langsam ins Rentenalter kommen, in die Pflegeversicherung 10, 15 Jahre später möglicherweise Unterstützung brauchen. Und darauf müssen wir natürlich das System vorbereiten, die Zahl derjenigen, die Beiträge.
Immer wenn ich so eine Sendung sehe und immer wenn ich sehe, wie Unionspolitiker argumentieren, kann ich vollkommen nachvollziehen, warum die nicht mit mir reden wollen. Wir kämpfen hier wirklich auch im Hintergrund immer darum, so viele politische Akteure zu aktivieren oder zu sagen, hey, kommt mal vorbei und lass uns mal reden, was die Positionen so jeweils sind. Ey, wirklich, ne, an Unionspolitiker ranzukommen, aber das kann ich auch verstehen, ne? Die würden hier einfach in ihren Grab steigen. Die würden hier einfach in ihr Grab steigen. Ziemlich sicher.
Die Zahlen wird abnehmen. Es kommt, sind im letzten Jahr so wenig Kinder geboren worden in Deutschland wie sehr, sehr lange nicht. Gleichzeitig steigt die Zahl der Rentnerinnen und Rentner. So, und dieses System festzumachen, auch durch zusätzliche Kapitaldeckung, durch eine faire Verteilung der Lasten, ist deswegen sozial gerecht, weil nur ein funktionierendes System überhaupt noch das leisten kann, was es soll, nämlich im Alter eine gute Versorgung. Und deswegen ergänzen wir es. Wir sorgen dafür, dass das gesetzliche Rentensystem fit ist. Aber wir ergänzen es auch um kapitalgedeckte.
Welche Partei sympathisiert Stay mit der Grünen und der Linken?
Private Vorsorge. Die haben wir gerade auch in den letzten 12 Monaten, ist nämlich ziemlich viel entschieden worden, nach 10 Jahren Debatte endlich reformiert, damit es sich mehr lohnt für Geringverdiener, auch zusätzlich privat vorzusorgen.
Ich mache jetzt mal einen Versuch. Es gibt ja den Wahl-O-Maten, da muss man Fragen mit Ja und Nein beantworten. Vielleicht kommen wir da im Moment mal mit ein paar anderen Themen weiter und dann kommen wir wieder auf eins, was wir intensiver diskutieren. Also, sind Sie dafür, dass die Zuzahlungen für Medikamente und Zahnersatz steigen?
Nein.
Sie werden in einem bestimmten Umfang steigen.
Ja, nein, Frage Herr Spahn, sind Sie dafür, dass die Kosten steigen? Nun, also, wenn man da so sagt.
Müssen?
Also nein, müssen Sie nicht.
Ja, was heißt, sind Sie dafür? Würde ich das gerne vermeiden?
Sie, ja, Sie können, Sie müssen darüber abstimmen. Das ist ein Vorschlag, der jetzt von einem Gesetzentwurf,
Sie müssen als Parlamentarier. Ich würde es gerne vermeiden, aber ich halte es für notwendig in der Lage. Ich werde dafür stimmen, weil es in der Lage, in der wir sind, notwendig.
Weil es einfach vorgeschoben ist, dass es notwendig ist, das ist es nicht.
Sollte der
Bund, aber er kann es auch ausführen. Dann sage ich auch, wenn wir eine Bürgerinversicherung hätten, wo auch Privatversicherte einzahlen, dann wäre das nicht das Problem.
Das ist ja Quatsch.
Also nein, ist es nicht.
Das ist nicht Quatsch.
Wir probieren es weiter. Also sollte der Bund die Krankenkassenkosten der Bürgergeldempfänger komplett übernehmen?
Ist egal. Kann er machen. Das ist ein Verschiebebahnhof.
Ja.
Ob das jetzt der Bund übernimmt oder ob das jetzt bei den Versicherungen liegt. Also es muss irgendwo bezahlt werden.
Ja, das ist vollkommen egal. Das ist vollkommen Latte eigentlich. Also, keine Ahnung, von mir aus kann das auch Friedrich Merz persönlich bezahlen. Das ist mir Latte. Das juckt halt. Muss bezahlt werden.
Also ich glaube, da sind wir uns einig.
Einfache Frage. Sollen Alkohol- und Tabaksteuern erhöht werden?
Ja, und werden sie?
Nein, sie sollen die Leute entlasten und nicht erziehen. Ich finde es wirklich lächerlich. Brauchsteuern zu erhöhen, die Mehrheit
ist
besonders belasten.
Die steuerfreie 1.000-Euro-Prämie eine gute Maßnahme?
Ich liebe die Steuer. Ich liebe diese steuerfreie 1.000-Euro-Prämie. Ich liebe sie. Ich liebe diese Prämie. Stellt euch vor, ihr lebt in einem Land, dem es nicht so gut geht. Rohstoffzufuhr, Inflation, Wirtschaftswachstum trieselt so ein bisschen vor sich hin. Und dann kommt die Regierung und sagt, werte Bürger, wir sehen, dass es den Unternehmen und den Arbeitnehmern schlecht geht. Und weil wir wissen, dass es den Unternehmen und den Arbeitgebern nicht so gut geht, entscheiden wir uns dazu, dass die Arbeitgeber euch 1.000 Euro geben, steuerfrei aufs Konto. Das finden wir eine gute Idee. Aber, liebe Bürgerinnen und Bürger, nicht vergessen, freiwillig.
Was?
Bitte was? Also, ich habe so viele lustige Nachrichten von Leuten gelesen, die gesagt haben, ich hatte ein tolles Gespräch mit meinem Chef. Ich habe ihm gesagt, wie sieht's denn mit dieser 1.000-Euro-Prämie aus? Und dann hat er den ganzen Tag gelacht. Ich glaube nicht, dass ich sie kriege. Und ich denke, Oh, diese 1.000-Euro-Prämie ist wirklich, wundervoll. Wundervoll. Also wirklich wundervoll. Großartig. Großartig einfach. Großes Kino.
Nein, weil sie die meisten nicht überhaupt nutzen können.
Es ist in einem Gesamtpaket, ist nicht die einzige Maßnahme, aber ja, eine mögliche Maßnahme. Die haben wir.
So gut.
Übrigens, die haben wir schon beschlossen.
Ja, ist großartig. Ist eine gute Sache. Ey, am Ende des Tages ist es super geil. Toll. Richtig eine gute, richtig gute Idee. Wirklich, ne? Oh, ist das toll. Es ist wirklich toll. Jetzt kommt noch die Spritpreisbremse und dann gehe ich Crash out.
Ich weiß, aber sie muss von den Arbeitgebern ausgezahlt werden und nicht von ihnen.
Das ist das Problem.
Und der Bund und Sie wollen zum Beispiel sie nicht auszahlen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es ist eine Chance, es ist eine Möglichkeit, es ist freiwillig, aber es ist eine Möglichkeit, die auch genutzt werden wird. Zahlreich, da bin ich sehr sicher. 1.000 Euro ohne Steuern und
aber
ohne Abgaben.
Brutto wie netto. Sie haben schon gesagt, Sie werden es
brutto
nicht tun,
wie netto an die Beschäftigten zu zahlen. Wir haben jetzt den Zeitraum verlängert bis Mitte nächsten Jahres. Es kann auch in 12 Monats, also es kann gestückelt in kleineren Summen. Viele Arbeitgeber werden es nutzen.
Ja. Gottlos auf Mutter würde es machen tatsächlich. Wobei ich überlegt habe, es nicht zu machen, einfach weil es ein Unionspaket ist. Aber das wäre irgendwie auch scheiße. Aber Gottlos auf Mutter würde es machen, ja. Wir kriegen, unsere Leute kriegen 1.000 Euro Steuerfrei. Das ist was total Dummes, Digga. Also es ist ein dummes Paket, ne? Es ist wirklich dumm. Es ist gigadumm.
Sie nicht, es wird möglicherweise Bestandteil von Tarifverhandlungen werden, auch für Einmalzahlungen, sodass die Tarife insgesamt nicht so stark steigen.
Warte mal, was hat er gerade gesagt?
Es ist gern gestückelt in kleineren Summen. Viele Arbeitgeber werden es nutzen.
Sie nicht,
es wird möglicherweise Bestandteil von Tarifverhandlungen werden, auch für...
Diese 1.000 Euro werden Bestandteil von Tarifverhandlungen werden, damit die Arbeitnehmerinnen, wenn sie sich organisieren, nicht mehr so viel rausschlagen, ja? Holy shit. Oh mein Gott. Das heißt, die Tarife werden nicht so stark steigen, weil die Arbeitgeber das als Verhandlungsmasse nutzen können und sagen können, nee, ja, aber wenn du dein Geld willst, ne? Steuerfrei übrigens, steuerfrei. Dann lass mal die Tarife. Oh mein Gott.
Einmalzahlung, sodass die Tarife insgesamt nicht so stark steigen.
Was hätten Sie denn stattdessen gemacht, Frau?
Der Bund kann es nicht zahlen.
Warum nicht?
Weil tatsächlich wir gerade den Haushalt konsolidieren. Das passt ja nicht zusammen. Ein Unternehmen, das in schwieriger Lage ist, wird es nicht können.
Zum Glück ist freiwillig. Ja, zum Glück.
Bund kann es auch nicht. Wir machen es aber möglich für die, die es können. Das ist doch erstmal eine Option. Also der Bund kann es.
Ja. Oh, das sind Hilfepakete, die ich geil finde. Das sind Hilfepakete, die ich geil finde. Wir helfen allen. Also, wenn dein Arbeitgeber das bezahlen kann. Wenn dein Arbeitgeber das nicht bezahlen kann, was ja auch übrigens vollkommen legitim ist. Ich möchte das hinzufügen. Ne? Ich will hier gar nicht Arbeitgeber bashen, was normalerweise für mir leichter von den Lippen kommt. Nachdem Corona passiert ist und es Unternehmen gibt, die immer noch mit den Konsequenzen von Corona leben und jetzt die Straße von Hormus passiert und die Unternehmen so langsam denken, holy fucking shit, Alter, nächste Krise, zwischenzeitlich die Ukraine-Krise passiert ist, sollte man so langsam denken, dass man sich unter Umständen nicht mehr auf diese Resilienz der Industrie verlassen kann. Eventuell ist es eine richtig schlechte Idee, in dieser Krisenfrequenz den Arbeitgeber in die Pflicht zu ziehen. Und ich habe dem Arbeitgeberverband stimme ich eigentlich nie zu. Wenn der Arbeitgeberverband etwas sagt, dann bin ich eigentlich immer in der Position, in der ich sage, das Gegenteil ist die richtige Entscheidung. An diesem Punkt muss ich aber sagen, als der Arbeitgeberverband rausgekommen ist und gesagt hat, ey, das ist jetzt so ziemlich erneut eine Möglichkeit, bei der wir halt einfach sagen können, das ist eine, auch den Unternehmen geht es nicht so gut und ihr wollt, dass die Unternehmen, denen es nicht so gut geht, dass die das bezahlen, seid ihr ein bisschen dumm. Weil das halt verlagert, ne? Es verlagert die Aufmerksamkeit. Das setzt die Aufmerksamkeit wieder von Leuten, also da sitzt die politische Klasse, die für Sparpakete und Hilfspakete stimmt und verlagert die Aufmerksamkeit in Krisenzeiten auf den Arbeitgeber. Ja, ja, wir haben ein Hilfspaket für euch, aber nur, wenn euer Arbeitgeber das zahlen kann. In den letzten 6 Jahren sind so viele Sachen passiert, dass das irre ist. Und das passiert nur, und jetzt ist das Ding, das passiert bei den Arbeitgebern, die es tatsächlich nicht bezahlen können. Und alle anderen oder den Großteil kann halt einfach sagen, naja, wir können das nicht bezahlen. Und nichts kannst du machen. Nichts. Die können halt einfach sagen, Entweder ist es Verhandlungsmasse oder die sagen, na, kannst du nichts machen. Das ist so dumm. Ich hasse die Union und diese beschissenen Konzepte aus der Unterwelt, Digga. Das ist so dumm.
Das nicht, die Unternehmen sollen, Frau Reicheneck.
Genau, und viele kleine und mittlere Unternehmen werden das eben auch nicht schaffen, auch wenn sie es vielleicht wollen. Und selbst
ja, natürlich nicht.
Selbstständige Rentner beispielsweise, die können überhaupt nicht profitieren. Deswegen sagen wir,
ja,
wir wollen ein Energiekrisengeld, das alle bekommen. Das können wir über eine Übergewinnsteuer auch refinanzieren, weil wir
ja korrekt. Das hat auch die Union, das hat auch die, haben auch die Grünen vorgeschlagen in dieser Form.
Wir endlich wollen, dass diese ganzen Großkonzerne nicht mehr auf unserem Rücken Profite machen, sondern dass die abgeschöpft werden und eben an die Leute zurückfließen, die sich ihr Leben bald nicht mehr leisten können, weil sie sich entscheiden müssen: Koche ich mir was zu essen oder heize ich die Wohnung oder fahre ich mit dem Auto zur Arbeit oder muss ich meinem Arbeitgeber erklären, dass ich es leider nicht mehr schaffe? Das wäre auch ein Weg, der alle wirklich mal mit einschließt.
Was damit zusammenhängt, hat hier Carsten Linnemann in der letzten Woche beantwortet, und das ist ein Punkt, wo vielleicht tatsächlich ein Vorschlag der Linken von Ihnen auch gut gefunden wird. Wir gucken rein. Der Vorschlag der Linken, die Diätenerhöhungen für Bundestagsabgeordnete auszusetzen,
finde ich richtig, oder dass Abgeordnete selbst in die Rentenkasse einzahlen oder dass man an die Beihilfe geht. Eins von diesen drei Punkten muss mindestens kommen. Ansonsten bekommen wir keine Glaubwürdigkeit für die Reformen, die wir machen.
Holy shit, Alter. Abgeordnete müssen in die Rentenkassen einzahlen. Let's go. Was ist mit Linne? Was ist mit dem linksextremen Linnemann? Das L in Linnemann steht für linksextrem. Was ist los?
Welcher von den Punkten wäre in Ihrer Meinung nach?
Wenn ich nur eins vorneweg sagen darf: Zum 1.7. werden die Renten um über 4% steigen. Also, ich finde, Frau Reicheneck, Sie sollten das Land nicht immer zeichnen, als wäre hier über 4% sind 20 Milliarden Euro zusätzliche Rentenausgaben.
Darf ich Sie an die Frage erinnern?
Ja, dürfen Sie. Aber wir sollten schon noch immer gelegentlich mal die Fakten darstellen und nicht nur das, was Frau Reicheneck so sieht in der Welt.
Ich habe es
also
gerade
die
Herrn
Renten
Linde
steigen zum 1.7. um
holy
über 4%, weil die Lohnentwicklung entsprechend ist. Zum Zweiten gibt es einen begründeten Mechanismus bei der Bezahlung der Abgeordneten, nämlich eben der Lohn- und Rentenentwicklung zu folgen.
Oh mein Gott! Ja, also die Renten, also man kann Folgendes, wir machen so eine Mischkalkulation. Wir machen Folgendes: Um die Renten zu stabilisieren, machen wir so einen 4-Punkte-Plan. Erster Punkt: Die gesetzlichen Rentenversicherungen werden konsolidiert auf eine oder zwei Kassen. Die gesetzlichen, nee, das war Krankenversicherung, tut mir leid. Bei der Rente, falsch. Das erste ist, alle zahlen die Rente ein. Sorry, ich war bei der Gesundheitsversicherung, weil ich eben noch Jens Spahns Fiebertraum im Kopf hatte. I'm sorry. Die Rente ist, alle zahlen in die Rente ein. Selbstständige, Bundestagsabgeordnete, Beamte, alle zahlen in die gesetzliche Rente ein. Alle. Ist einfach so ein Konsolidierungspaket, alle zahlen in die Rente ein, in die gesetzliche Rente. Nur um das zu stabilisieren, wie es halt möglich ist, schafft man dann die Renten, den Rentenbeitrag knüpft man den nicht mehr an die Lohnentwicklung, sondern an die Inflation. Die Entwicklung der Löhne und die Steigerung der Rente, das kann man gut finden, das kann man verargumentieren, aber wir knüpfen die Rentenentwicklung an die Inflation und nicht mehr an die Lohnentwicklung. Schafft ein paar Vorteile, schafft ein bisschen mehr Klarheit und schafft ein bisschen mehr Bandbreite. Und das nächste ist, nachdem die Rente so stabilisiert wurde, guckt man, wie man da im Kostenverhältnis rauskommt, komplett rauskommt, und dann passt man den Rentenbeitragssatz an. Also wir sind aktuell bei 48 und dann guckt man, ob man den nicht erhöhen kann. Ob man da nicht mehr rausholen kann, weil jetzt alle einzahlen. Denn das ist ja eine riesige Pandoras Box. Alle Beamte zahlen ein, alle Selbstständigen zahlen ein, alle zahlen ein, schafft ja einen ganz neuen Raum. Und das muss man wahrscheinlich erstmal validieren, wie viel da ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass das halt keine nachhaltige Idee gibt. Genau, ich glaube, das Format, das ich hier konstruiere und verargumentiere, ist das Rentenformat in Österreich. Also so läuft das in Österreich. Alle zahlen ein und die österreichische Rente ist, glaube ich, bei wie vielen? Ich glaube, die sind bei 70 oder so. Über 70. Rentenprozente. In Österreich liegt das Rentenniveau nach 45 Beitragsjahren bei 80% des Durchschnittslohns. Also wahrscheinlich, das ist von finanzen.de, vielleicht ein bisschen weniger, also 78 ist das Letzte, was ich gehört habe. Aber so um die 80%. Und das könnte man eventuell dann mit ansetzen. Ja?
Bin ja
es
schon
gibt
ein paar
noch eine
Jahre,
zusätzliche Anpassung.
Die Beitragsbemessungsgrenze sollte auch abgeschafft werden. Die Beitragsbemessungsgrenze ist schwierig, weil die Beitragsbemessungsgrenze, glaube ich, verfassungsrechtlich zu Hindernissen führen wird. Du musst die Beitragsbemessungsgrenze nicht abschaffen, du musst die Beitragsbemessungsgrenze nur anders machen, damit du das überhaupt durchsetzen kannst. Da habe ich mal, wie haben wir darüber geredet? Ich glaube, da habe ich mit Frau Wahluth geredet von den Linken. Da ging es auch um die Rente und da war auch das Thema Beitragsbemessungsgrenze und die verfassungsrechtlichen Hindernisse. Deswegen war die Alternative, dass man die Beitragsbemessungsgrenze nicht abschafft, sondern die Beitragsbemessungsgrenze anders aufbaut, um sie nicht abschaffen zu müssen.
Schon, die dazu führt, dass die Spitzenverdiener bei den Beamten bis zu 23% mehr bekommen. Also wir können das jetzt vertiefen, nee, das aber, wenn Sie das aber wollen. Aber ich hätte gerne nochmal darauf bestanden, das dass Sie vielleicht auf das, was Herr Linnemann gerade sagt, einmal eingehen.
Das also, mache ich doch. Ich war gerade dabei, dazu
das
anzusetzen.
Das hatte ich, den hatte ich nicht. Ja,
das. Frau Wohlert war das, genau. Frau Wohlert von den Linken hatten wir vor 2-3 Monaten einen Talk mit ihr. Könnt ihr auf Meinungsmache nachgucken.
Ich war trotzdem dabei. Aber nur zu dem, was Sie zu den Beamten gesagt haben, um auch das einzuordnen. Es gibt ein Verfassungs-, keiner von uns will das so machen.
Doch. Es gibt ein verfassungsgegebenes Grundrecht auf Pension, aber das gibt es halt auch mit der gesetzlichen Rente. Das muss man halt einfach nur wollen.
Ja. Es gibt ein Verfassungsgerichtsurteil, richtig, das sagt, wir müssen bei den Beamten in eine höhere Vergütung
kommen.
Und
Herr Linnemann
kommen.
Sagt, das sollte
und
nicht so kommen. Oder man sollte
und Verfassungsgerichtsurteile setzen wir, Verfassungsgerichtsurteile, Frau Maischberger, setzen wir tatsächlich um, sollte man zur Einordnung sagen. Und bei den Abgeordnetenbezügen ist es so, dass wenn die Löhne steigen und die Renten steigen, gibt es einen Mechanismus. Ja. Weil es war über viele Jahre so, dass der Bundestag jedes Jahr selbst darüber entschieden
hat.
Und
das war auch nicht
gut. Nein, das war nicht gut, weil es falsch ist, dass wir darüber jedes Jahr selbst entscheiden. Es gibt einen Mechanismus, aus dem sich das errechnet. Der hat dazu geführt, dass es steigt. Er hat auch
das Urteil gibt es wirklich. Ja, ja, ich weiß.
Schon dazu geführt, dass es sinkt. Und grundsätzlich soll.
Das ist aber das Problem. Es gibt ja keine Motivation dahinter. Also es gibt ja keine Motivation, Alternativen zu entwickeln oder Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses verfassungsgerichtliche Urteil im Rahmen der Absicherung halt besser ist. Also wenn beispielsweise Beamten höhere Pensionen zustehen und die gesetzliche Rente nicht ausreicht, gibt es denn Möglichkeiten, die gesetzliche Rente so anzupassen, dass Beamte irgendwann mit eingegliedert werden können, weil die gesetzliche Rente das abdeckt? Das ist halt das Problem. Das Verfassungsgericht macht es schwierig. Das Verfassungsgerichtsurteil macht es schwierig, den Ablauf nochmal zu überdenken, weil du musst das Pferd ja eigentlich von hinten aufrollen. Du musst dir die Frage stellen, okay, wie viel Mehreinnahmen, wie viel Stabilisierung können wir denn in die Rente packen, wenn alle einzahlen? Das ist die erste Frage, die du stellst. Die zweite Frage, die Antwort darauf sollte nicht sein, nein, das geht nicht, weil die Beamten dürfen nicht, sondern die Antwort darauf sollte sein, so und so viel würden wir mehr einnehmen. Okay, das würde das stabilisieren und können wir die Rentenprozente anheben, damit die Beamten überhaupt reinkommen. Und wenn man denn die Kalkulation hat und sagt, okay, alle Beamten zahlen ein, alle Selbstständigen zahlen ein, alle Politiker zahlen mit ein, jetzt mal so, einfach um das voll zu machen. Wenn das passieren würde, können wir jetzt schon die Rente anheben und die Beamten einfach inkludieren und dann passt das. Da wir diesen Schritt aber nie machen, also da wir nie zu Ende denken, da wir nie sagen, okay, wir wollen die Kalkulation haben, wir wollen die Hypothese durchrechnen, wir wollen die Alternative durchkalkulieren, ist das halt Scheiße. Ne? Diese ganzen kleinen zusätzlichen Pensionssachen müssen alle weg, alle in die gesetzliche und dann Feuerfall. Leider ist das Autoritätsargument dazu, nee, können wir nicht. Nee, können wir nicht, weil Gesetz. Nee, können wir nicht. Und dann ändert sich nichts am Status quo.
Wir an diesem Mechanismus.
Haben Sie eine festhalten. Antwort gehört auf die Frage, die Herr Linnemann beantwortet?
Wie, die rechnen nicht mal? Also ich weiß nicht, dass sie rechnen. Also ich sehe, und das ist halt das Problem, es gibt keine politische Motivation, das zu tun, außer aus der Linken und vielleicht von den Grünen auch noch. Die Grünen sind da eigentlich auch ziemlich hinterher. Alle anderen sagen, können wir nicht. Wir können das nicht machen. Auch Friedrich Merz hat beim Bürgerdialog in Salzwedel, ich habe darauf reagiert, das Video kommt wahrscheinlich diese Woche noch auf beim Meinungsmacher raus, auch Friedrich Merz hat beim Bürgerdialog in Salzwedel gesagt, dass er nichts macht bei der Beamtenpension.
Wurde da Frau Reichnick gerade.
Also es hört sich so an, als ob Sie den Mechanismus gut finden, also eben auch die Diätenerhöhung. Und ich finde das vollkommen falsch. Erstmal auch als Signalwirkung und auch, weil ich finde, dass die Abgeordneten wirklich genug verdienen. Also Abgeordnete müssen ein vernünftiges Gehalt haben. Das möchte ich auch mal betonen. Aber irgendwann ist dann auch mal gut gewesen. Und deswegen werden wir auch dieses Jahr wieder einen Antrag stellen, das auszusetzen. Und wenn die Diätenerhöhung kommt, werden wir das wie letztes Jahr auch spenden in unseren Fraktionsvereinen, wo Verbände und Vereine dann Anträge stellen können. Weil was anderes können wir nicht machen. So. Genauso bei der Rente. Wir würden gerne in die gesetzliche Rente einzahlen.
Stopp. Jetzt kommen Sie bitte nicht auch nochmal mit dem zweiten Punkt. Diätenerhöhungen aussetzen, das war eine klare Frage.
Ich habe Ihnen gerade noch mal gesagt, dass wir einen guten funktionierenden Mechanismus
haben. Oh Gottes Willen.
Also Sie sagen nein.
Indem ich grundsätzlich festhalten möchte und alles andere werden wir jetzt besprechen. Aber wissen Sie, ich mache doch solche Dinge nicht mal eben in der Sendung nebenbei, weil da geht es um ein bisschen mehr und um grundsätzliche Fragen.
Um Signale nämlich, auch manchmal.
Ja, aber es geht auch um die Frage, wie wir Abgeordnete, ja, auch.
Ich muss sagen, Frau Maischberger versucht das. Schlecht, aber sie versucht zumindest, Jens Spahn den Riegel vorzuschieben. Aber du musst mehr reingehen. Da sitzen zwei Leute und ich plane tatsächlich langfristig, mir auch mal sowas hier reinzuziehen. Also ich will langfristig zwei politische Akteure von unterschiedlichen Gruppen hier sitzen haben und dann kann ich mich auch mal ausprobieren und denen Fragen geben. Und dann musst du, das ist hier das Problem, Jens Spahn hat viel zu viel Redezeit auf Basis der Strategie von Jens Spahn. Jens Spahn gibt keine klaren Antworten und weil er keine klaren Antworten gibt, will Frau Maischberger ihn ausreden lassen, um überhaupt was daraus zu kommen, was dazu führt, dass wir in 17 Minuten von 30 Minuten Maischberger ungefähr 14 Minuten Jens Spahn gehört haben. Und das ist halt unglücklich.
Bezahlen. Ich sehe, also wissen Sie, es muss insgesamt auch so sein, dass es attraktiv ist, sich dort auch mit zu engagieren. Sie sehen in den USA, was passiert.
Ich hoffe, ich kann das besser, aber wir werden sehen. Vielleicht fliege ich bei sowas ja auch auf die Fresse, aber mal sehen. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich fühle mich bereit.
Wo über viele, viele Jahre und Jahrzehnte im Kongress nichts erhöht wurde und mittlerweile ist eine Debatte darüber gibt in den USA, ob das wirklich dazu führt, dass die richtigen und die besten Leute in den Kongress gehen.
Ich habe es verstanden, Sie werden es heute nicht beantworten. Ich nehme das zur Kenntnis und verstehe, dass Sie das detaillierter machen wollen. Wir gucken einfach dann, was passiert.
Sie tun gerade so, als ob wir hier zu einem Hungerlohn arbeiten. Das ist doch nicht so. Also natürlich, ich sage es nochmal, gute Arbeit muss gut vergütet werden. Das gilt auch für Abgeordnete, aber irgendwann ist doch mal gut gewesen. Also es ist da jetzt nicht so, dass wir irgendwie am Hungertuch nagen. Im Gegenteil, wir haben noch so viele andere Privilegien. Thema Rente, Thema Gesundheitsversicherung. Also ich bin freiwillig gesetzlich versichert, weil mir das wichtig ist, viele andere nicht. Und dann verliert man den Bezug zu der Mehrheit in diesem Land, die unter diesen Reformen, die sie dann umsetzen, leiden. Sie tun es nicht und das ist das Problem.
Nee, so. Die Art und Weise, sorry.
Das ist natürlich. Immer limitierte Redezeit festlegen, nach Ablauf geht das Mikro aus. Nee, limitierte Redezeit finde ich auch nicht gut. Du musst halt nur Gleichheit schaffen irgendwie.
Natürlich, das ist immer der leichte Punkt. Und das ist auch das, was, ich verstehe den Applaus, ich verstehe den Punkt. Die Frage ist nur, ob das so Beschreiben des Lebens von vielen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich mit großem Einsatz Tag und Nacht und am Wochenende unterwegs sind.
Gute Arbeit muss gut vergütet werden.
Ja, ich brauche auch keiner Mitleid, weil ich das jetzt aus der Zuschauerreihen hier höre. Es geht nicht darum, es geht einfach darum zu sehen, dass das eine Aufgabe ist, die auch gerade in Zeiten, wo schnell und medial immer weitergeht, schon auch ein bisschen was abverlangt. Es nicht wenige Kollegen gibt, für die 4, 8, 12 Jahre im Parlament auch heißt, anschließend und vorher gibt es natürlich auch ein Leben. Da muss man auch wieder Anschluss finden. Und wenn Sie möchten, dass Menschen sich dafür entscheiden,
muss man sie
dann
gut bezahlen.
Auch,
der Punkt ist, glaube ich, gemacht. Ja. Die Frage
Also ich möchte sagen, niemand sollte jemals jemanden in der Union fragen dürfen, ob er möchte, wie er die Situation rund um die Bezahlung der Abgeordneten sieht. Die Antwort ist irrelevant. Weil die finanzielle Situation und die Bezahlung der Abgeordneten fantastisch ist, also wirklich fantastisch ist. Das, was man die Union fragen sollte, ist, um es ein bisschen spezifischer zu machen, ob die denken, dass es ein Beschäftigungsverbot geben sollte, während man politischer Akteur ist, wegen den ganzen Korruptionsverfahren. Weil dann kann er zumindest ein bisschen schwitzen. Also er wird dann wahrscheinlich trotzdem eine gefaselte Antwort geben. Sicherlich. Aber du fragst die Frösche nicht, ob sie ihren Tümpel leer pumpen wollen. So, da sitzt ein Frosch, der wohnt in einem großen Tümpel, der hat das sehr bequem. Und wenn du zu dem hingehst und sagst, quak, 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 möchtest du, dass das ein bisschen weniger wird in dem Tümpel, dann sagt der Frosch, na, quak, 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 nee, auf keinen Fall, piss dich, du, und so ein Ding ist das.
Warte, so, ich weiß, was ich nachher für ein Shitstorm habe, weil ich das hier so vertrete. Ich glaube aber, dass es am Ende richtig ist, dass es am Ende richtig ist für die Qualität der Arbeit im Deutschen Bundestag, nicht so, wie Frau Reicheneck es gerade getan hat, über die Arbeit zu reden.
Wir haben ja Herrn Linnemann hier gehabt.
Oh mein Gottes Willen, er ist so ein mieses Schwein, Alter.
Das, was Sie hören wollen.
Vielleicht hätte man es einfacher beantworten können, aber ich respektiere, dass Sie das einfach heute nicht tun. Verstehe den Punkt. Würde Sie gerne fragen, ob Sie, weil wir ja ein bisschen gucken, wo Schnittmengen sind oder nicht, in der Außenpolitik, ich probiere es mal bei Frau Reicheneck, also Sie haben den Kanzler aufgefordert im Dezember noch, er soll mal klare Kante gegen Trump statt Anbiederung zeigen. Wie glücklich sind Sie jetzt mit Friedrich Merz, wo er sich mit Donald Trump anlegt?
Er legt sich mit Donald Trump an? Donald Trump, also das ist keine klare Kante. Das ist keine klare Kante. Friedrich Merz hat gesagt, um kurz Anliegen in den richtigen Ort, in den richtigen Kontext zu bringen. Friedrich Merz hat gesagt, in Iran hat die USA keinen Plan. Und außerdem demütigt der Iran die USA. Das ist keine klare Kante. Das ist der Ist-Zustand. Amerika hat im Iran keinen Plan. Deswegen wechseln die ja so oft den Plan, weil sie keinen haben. Und das die ganze Zeit in irgendwelchen Tischschubladen steckt. Und dann sagen, hey, wir machen jetzt irgendwie so eine Eskorte. Hey, wir machen keine Eskorte, es gibt Gespräche. Hey, wenn die Gespräche nicht funktionieren, dann ballern wir euch alle in Grund und Boden. Hey, übrigens, ich habe langsam die Schnauze voll. Wie wär's mit dem iranischen Genozid? Hey, der Iran ist übrigens geschlagen und die können uns gar nichts. Hey, wir machen jetzt auch eine Blockade der Straße von Hormuz übrigens. Das ist ja kein Indikator für einen Plan. Das ist eher panisches Rumfuchteln. Panisches Rumfuchteln ist das. Ganz ehrlich, wenn sie sich mal so benommen hätten, als sie im Rahmen der Strategie mit dem Angriff auf den Iran diese Mädchenschule bombardiert hätten, dann hätten die 175 Mädchen unter Umständen überlebt, weil das vollkommen fucking chaotisch ist. Dieser beschissene, kotzt mich das an, Alter.
Naja, als Anliegen würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt bezeichnen, aber zumindestens
da gab's einen Plan. Und der Plan auf Basis von Palantir-Informationen hat gesagt, dieses Grundstück gehört wahrscheinlich zur Revolutionsgarde. Leider war es veraltet, 175 Leute tot. Trotzdem, Plan gab's.
Sagt er mal überhaupt was, es ist ja schon mal ein kleiner Schritt nach vorne. Aber ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig in der Bewertung von dem mit Donald Trump, dass das kein verlässlicher Partner ist, sondern er eine große Gefahr für das Weltgefüge. Und das muss man eben auch klar benennen. Und das erwarte ich natürlich auch von dem Kanzler. Und deswegen ist es natürlich nicht ausreichend, wie er da bisher agiert. Ich finde, wir müssen die Europäische Union stärken, wir müssen die UN stärken. Und da braucht es auch ein ganz anderes Denken dabei. Aber wie gesagt, man freut sich ja über die kleinen Erfolge.
Haben Sie sich auch so gefreut, Herr Spahn, über die diplomatischen Wolken von Friedrich Merz, die möglicherweise dazu führen, dass hier Soldaten abgezogen werden?
Die Linie ist sehr, sehr klar für den Kanzler, für die Regierung, für die Union, für die Koalition. Wir wollen ein starkes transatlantisches Verhältnis und gleichzeitig ja, wir wollen Partnerschaft, aber nicht blinde Gefolgschaft. Müssen wir natürlich auch sagen, sagt der Kanzler auch, wo aus unserer Sicht was nicht geht oder der US-Präsident falsch liegt. Eins muss ich schon noch sagen. Ich weiß, dass das Gefühl da ist bei vielen, jetzt muss man auch am Tisch schauen und dem Trump mal richtig sagen, was Sache ist. Wir müssen eins sehen, für unsere Sicherheit sind wir abhängig von den USA. Ob wir das gerne hören oder nicht, ja. Unsere Stand heute und auf absehbare Zeit, obwohl wir mittlerweile den viertgrößten Wehretat der Welt haben. USA, China, Russland, der viertgrößte der Welt, ist mittlerweile Deutschland. Wir haben ziemlich was verändert in den letzten 12 Monaten, zu Recht wegen der Sicherheitslage. Trotzdem brauchen wir für unsere Sicherheit und Verteidigung Deutschland und Europa die USA. Das fängt bei der nuklearen Teilhabe an.
Ja, ich widerspreche dem, ich erkläre auch gleich wieso.
Geht bis zu Langstreckenraketen, geht bis zur Aufklärung und anderes mehr. Wir wollen aufholen, ich bin dafür, dass wir das in Europa machen, Europa stärken. Aber wir müssen schon auch sehen, dass wir von diesem transatlantischen Verhältnis enorm profitieren für unsere Sicherheit und übrigens auch für unser wirtschaftliches Wachstum. Und deswegen ist das manchmal eine Gratwanderung, eine Balance, die wir halten müssen. Die übrigens auf vielen anderen Ebenen, es gibt ja nicht nur den US-Präsidenten, auch weiterhin sehr, sehr gut funktioniert, auch innerhalb der NATO. Partnerschaft ja, aber nicht blinde Gefolgschaft. Und genau diese Balance hält der Bundeskanzler, hält Friedrich Merz.
Gibt es ein Thema? Glauben Sie?
Also ich möchte kurz intervenieren. Warum ist das nicht so? Oder warum würde ich da konträr sagen, ist das nicht so? Weil, was Frau Reicheneck am Anfang ihres Sprachbeitrags gesagt hat, ihres Beitrags eben, sie hat gesagt, Amerika ist kein verlässlicher Partner. Und ich würde sogar noch weitergehen. Amerika zeigt auch sehr offen, dass es kein verlässlicher Partner ist, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt das Handelsabkommen, was sie mit der Europäischen Union hatten, Ursula von der Leyen hat das mit Donald Trump persönlich abgemacht, auf die 15% Zölle, die dann beschlossen wurden. Amerika hat das jetzt einseitig aufgekündigt. Amerika hat gesagt, nein. Wir wollen übrigens nicht 15, wir wollen 25 für Autos noch, by the way. Kommt übrigens diese Woche. Ich habe übrigens noch nicht gesehen, dass es gekommen ist. Vielleicht ist es wieder vom Tisch, I don't know. Aber das ist ja kein verlässlicher Partner. Amerika ist in der Tat kein verlässlicher Partner. Und ich würde noch weitergehen. Amerika ist so ein unzuverlässiger Partner, dass man nicht damit rechnen kann, und vielleicht könnt ihr selber mal die Einordnung machen zu dem, wie manisch Donald Trump ist, wenn jetzt in der Hypothese ein Kriegsszenario aus der Ukraine sich auf ein Kriegsszenario des Balkans, ein Kriegsszenario Deutschlands und Polens ausweiten würde, in der Hypothese, dann würde Amerika nicht sagen, wir sind dabei. Amerika würde sagen, ist nicht unser Krieg, genauso wie sie das bei der Ukraine eben auch schon tun. Sie sagen, wir sind da raus. Ist uns egal. Europa soll sich darum kümmern. Das ist das, was Donald Trump zu Besten gibt. Das ist auch das, was Donald Trump jetzt schon sagt. Das ist das, was Donald Trump sagt. Donald Trump sagt, hey, ist nicht unser Krieg, brauchen wir uns nicht kümmern, soll Europa sich kümmern, wir sind da raus, kostet uns so viel. Das ist auch das, was Donald Trump jetzt schon macht. Und die Gefahr ist zumindest so hoch, also wirklich die Gefahr ist zumindest so hoch, dass das in Erwägung zu ziehen ist. Darum verstehe ich nicht, warum Jens Spahn so sehr darauf pocht, sich abhängig davon zu machen oder sich in eine Abhängigkeit reinzureden, wenn diese Abhängigkeit darin münden könnte, dass du alleingelassen wirst. Ist es nicht viel ehrlicher einzugestehen und viel klarer, hey, wir müssen es jetzt in Europa selber machen, weil auf den Amerikaner können wir uns nicht verlassen. Wir können uns nicht auf den Amerikaner verlassen. Der Amerikaner hat uns in der Ukraine verlassen. Der Amerikaner bedroht uns mit einem Handelskrieg. Der Amerikaner ist nicht mehr auf freundschaftlicher Basis in Handel integriert, sondern will halt irgendwie Leute um sich herum bestrafen, weil Donald Trump zu dumm ist, um Handelsdefizite zu verstehen. Der Amerikaner macht sogar gesetzwidrige Steuersätze im Rahmen seines Handelsabkommens und hat jetzt 180 Milliarden zurückzuzahlen. Der Amerikaner bedroht Grönland und Dänemark ziemlich direkt. Und der Amerikaner hat unabgesprochen zusammen mit Israel den Iran angegriffen und verlangt von den europäischen Nachbarländern und von den europäischen Ländern und von dem NATO-Verbund auf einmal Unterstützung. So, nichts von diesen Sachen ist doch ein Zeichen dafür, dass du eine Partnerschaft hast. Das, was das zeigt, ist, dass du in einer toxischen Abhängigkeit bist, die du schnellstmöglichst auflösen musst. Schnellstmöglich. Deswegen finde ich es übrigens auch überhaupt nicht dramatisch, dass Donald Trump damit droht, amerikanische Truppen aus Deutschland abzuziehen. Weil was die zweiseitige Wirkung diesbezüglich ist, ist ja, der ortsgebundene Wirtschaftsfaktor vor Ort, der mit amerikanischen Truppen Geld verdient, leidet, safe. Die konsumieren ja, die verursachen ja Kosten und kaufen dann auch, sehr Konsum. Das ist so. Aber langfristig tut das den Amerikanern viel mehr weh, weil die ihre Softpower-Positionierung in Europa aufgeben. Bruder, die haben was, 30.000 Truppen in Deutschland? Das ist gigadumm. Das ist gigadumm. Und jetzt haben sie es irgendwie aus Bayern abgezogen und Donald Trump hat gesagt, sie wollen noch mehr abziehen. Und ich denke, ja, go for it. Ami, go home, Alter. Was ist das? Natürlich, die Amerikaner sollen gehen. Hä? Das ist ja nicht schlecht. Also das ist kurzfristig schlecht für Deutschland. Und das ist ökonomisch doof, weil Wirtschaft. Aber das ist vor allen Dingen richtig beschissen für Amerika. Besonders, weil man gesehen hat, dass der Angriff auf den Iran ja mitunter ja auch die Nutzung von Rammstein mit involvierte, ja. Diese Standorte werden ja genutzt, um beispielsweise auf den Nahen Osten zuzugreifen. Und es gab bei der Situation um den Iran schon ein europäisches Land, das gesagt hat, wir nicht. Ich selbst, Donald Trump, du alter Pentagon. Das war Spanien. Spanien hat sich da zurückgezogen und hat gesagt, ihr nutzt unsere Infrastruktur nicht, um auf den Iran zu schießen. Das ist nicht, was hier passiert. Und dafür wurde der, der spanische Präsident auch ordentlich von Donald Trump zerrissen, aber am Ende des Tages hat er richtig Eier gezeigt. Pedro Sanchez, natürlich ist der Präsident von Spanien Pedro Sanchez, wie konnte ich das vergessen? Die Spanier haben halt, oder die spanische Regierung hat gesagt, Bruder, this is not going to work, ja, so funktioniert das nicht. Deswegen wollte ich das unbedingt nochmal einordnen, wenn wir sagen, jo, es gibt diese Abhängigkeit, aber diese Abhängigkeit ist vielleicht eine kurze, schmerzhafte Abhängigkeit Deutschlands, die zum jetzigen Zeitpunkt den Nummer 1 sind beim Artilleriemunition herstellen. Also Deutschland stellt so viel Artilleriemunition her. Gerade ist Rheinmetall Go Stonks ist richtig knackig. Wird richtig viel hergestellt. In allgemein in dem Aufrüstungssektor, da geht's richtig ab gerade. Und wenn die Autoindustrie sich so weiterentwickelt, dann wird sicherlich noch die ein oder andere Fabrik geben, in dem deutsche Panzer wieder einen VW-Stempel kriegen oder so. Naja, auf jeden Fall ist diese kurzfristige Partnerschaft, diese toxische Partnerschaft ein Problem, ein wechselseitiges Problem sowohl für Amerika als auch für Deutschland. Deutschland, weil es sieht, hey, das ist kein verlässlicher Partner. Und Amerika, weil Donald Trump halt eine Psychose hat und nicht begreift, wie wichtig Softpower ist. Diese ganzen Investitionen sind ja dazu da, um Kontrolle auszuüben. Kontrolle, die wollen ja Kontrolle ausüben, die wollen ja überall ihre Finger im Spiel haben. Man sagt ja immer Weltpolizei. Aber am Ende des Tages kann Amerika auf alles zugreifen und hat überall seine Finger im Spiel. Und der einzige Konkurrent, der da einigermaßen mitkommt, ist China, aber das eher untergeordnet. Die sind eher in Südafrika am Start. Und das auch eher, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber das eher auch, um neue Abhängigkeiten zu schaffen. Oh, ist das zum Kotzen, das ist. Und jetzt ist das Problem, jetzt habe ich hier 20 Minuten geredet, um diese Komplexität darzustellen, aber es ist halt auch sehr komplex, ne?
Es gibt ein Thema, über das Sie sich heute einigen könnten, frage ich jetzt mal ganz offen, weil Sie gucken Frau Reicheneck die ganze Zeit gar nicht erst an.
Das stimmt doch,
wollte nur in die Diskussion gehen, aber das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Gibt es ein Thema, wo Sie glauben, dass Sie einer Meinung sein könnten?
Mit der CSU habe ich ja immer die Schnittmenge der Mütterrente, die Sie jetzt als CDU auch vertreten müssen. Das könnte ich anbieten beim Thema Rente.
Das ist ja immerhin schon mal was. Die Mütterrente hat bedeutet, dass 9 Millionen Frauen eine höhere Rente haben, die Kinder in Deutschland großgezogen haben.
Herr Sanchez hat aber jetzt bestimmt, dass wir 500.000 Geflüchtete einbürgern. Ich glaube, es waren 400.000 Geflüchtete, aber ich fand das auch sehr gut. Das liegt aber auch daran, das darf man nicht vergessen, Spanien braucht halt diese Arbeitskräfte, ne? Also das ist eine wechselseitige Sache. Auf der einen Seite holen die sich unfassbar viele Arbeitskräfte, die halt auch extrem, extrem günstig zu sein scheinen. Auf der anderen Seite ist es halt auch extrem positiv im europäischen Kontext, weil sie damit komplett konträr von allen europäischen Nationen das Gegenteil machen. Er hat es erhöht. Ach, von 400.000 auf 500.000. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur 400.000 mitbekommen, ne?
Sich darum gekümmert haben und die anders behandelt worden sind als Kinder, die nach 1902, darum ging es ja, nach 1902. Insofern, da hätten wir schon mal eine Einigkeit, das haben wir ja auch gemeinsam
was würde Ihnen beschlossen
in der Koalition. Ich überlege gerade tatsächlich, es gibt nicht besonders viele inhaltliche, wenn man ein bisschen suchen, Film war wahrscheinlich ein paar Themen, wo wir einen ähnlichen Blick haben.
Ja. Ich finde, ein Thema sicher, für den Tag heute ist ja auch schon mal nicht schlecht.
Ein Thema ist schon mal die nicht Mütterrente. Schlecht. Aber das ist ja auch gar nicht der Punkt.
Nein, das stimmt, das ist nicht der Punkt.
Dass jetzt Frau Reicheneck und ich hier Gemeinsamkeiten. Ja.
Bessere Rente, kein Punkt. Bessere Löhne, kein Punkt. Bezahlbarere Mieten, kein Punkt. Ja, da gibt es keine Überschneidung mit der Union. Naja, klar. Sicher. Fucking insane. Oh Gott. Ja. Krisengeld, kein Punkt. Ey, das hier ist so eine rote Flagge, Bro.
Ich finde, der entscheidende Punkt ist, dass wir mit der Regierung und dieser Koalition.
Sie müssen mit der SPD Gemeinsamkeiten finden.
Für das, was ansteht. Oh Gott. Und das ist vor allem die Frage, wie machen wir das landwirtschaftlich wieder flott und wie sorgen wir dafür, dass die Leute, da stimme ich Frau Reicheneck in der Problembeschreibung zu, unheimlich viele Menschen in Deutschland müssen, und das nicht erst seit wenigen Wochen, sehr schauen, dass sie über die Runden kommen. Die Kaufkraft ist seit 6-7 Jahren in Deutschland nicht gestiegen.
Das Tankrabatt heißt, hatten wir noch
das
nicht.
Das heißt, real sind die Deutschen, Deutschland ist ärmer geworden. Und das spüren die Leute beim Einkaufen, an der Tankstelle, im Alltag. Und da, die Problembeschreibung teile ich, da braucht es eben das wirtschaftliche Wachstum im Alltag, spürbar im Portemonnaie. Es wird auch der einzige Weg sein, mit dem wir wieder zu Vertrauen kommen für die Koalition, für die politische Mitte. Also der Auftrag.
Ich erinnere mich gerade daran, dass es eine Sendung gab, dass Sie in einer Sendung gesagt haben, dass Sie Frau Reichenegg überraschen wollen. Und zwar bei der Feststellung, dass das mit der Vermögensverteilung in Deutschland so eigentlich gar nicht in Ordnung ist. Das sei ungerecht. Wer schon hatte, hat immer mehr.
In der Problembeschreibung, Sie haben ja gefragt, haben wir in der politischen Schlussfolgerung
eine Vermögensteuer?
Ich möchte wiederholen, Jens Spahn redet so, als wäre er in der Opposition, ja. Der sitzt da nicht als Regierungsvertreter, der sitzt da, als würde er mit der Linken konkurrieren auf dem Oppositionsplatz gegen eine Regierung, die aus der SPD besteht, oder was?
Darf ich eigentlich mal zu einem Satz?
Ich habe das Gefühl, Sie sagen
meiner Meinung nach wirklich sehr
aber,
viel.
Aber gut, in der politischen Analyse, also in der Ausgangslage, haben wir durchaus öfter mal einen gemeinsamen Blick auf die Dinge. Auch in der Vermögensverteilung sage ich.
Und was tut man?
Ja, genau, in der Frage, was man tut, haben wir häufig einen Unterschied. Und das ist ja auch okay, dafür gibt es ja Wahlen, dann können Mehrheiten entscheiden, wo es denn lang gehen soll. Also bei der Frage der Vermögensverteilung, finde ich, ist der eigentliche Punkt doch nicht, den einen was wegzunehmen. Das ist immer die Logik von links, dass es allen gut geht, wenn alle weniger haben, sondern unser Ansatz ist, mitzuhelfen, dass kleinere, mittlere Einkommen auch eine Chance haben auf Vermögen. Heißt zuerst einmal auf Eigen.
Oh, Gottes Willen. Oh, mein Gott.
Vier Wände, auf ein eigenes Haus. Deswegen wollen wir mithelfen, dass bei 6- bis 18-Jährigen, das ist die Frühstartrente, auch die Chance besteht, egal wie.
Die Frühstartrente ist so gut.
Das Elternhaus finanziell ist.
Das sind diese 10 Euro im Monat, ne? Bezuschussung. Ja. Ja. Ja, es ist okay. Also, das ist, ist okay, ist halt ein Tropfen auf einem sehr großen, sehr heißen Stein.
Schon mal auch zu sehen, was Kapitalanlage für einen Unterschied machen kann, gerade auch bei jungen Menschen, dass sie sich was aufbauen können. Also unsere erste Antwort ist, mitzuhelfen, dass klar.
Das ist übrigens tatsächlich was Interessantes, dass man einen Rahmen der Finanzbildung machen kann. Also junge Leute mehr darauf auszurichten, zu sagen, ihr spart es in einen ETF packen und es dann liegen zu lassen, ist tatsächlich eine Idee, mit der ich sagen kann, ja, okay, alles klar, das löst nur nicht diese Probleme. Das löst nur einfach nicht diese Probleme. Ne? Das ist ein Beiwerk. Das ist legit ein Beiwerk. Nichts von dem, was du da sagst, löst die Probleme, die du hast.
Kleinere, mittlere Einkommen eine Chance auf Vermögen haben. Viele haben es heute leider nicht.
Dazu muss man die ja mal entlasten. Da sind wir uns ja auch einig. Wir wollen kleine, mittlere Einkommen entlasten. Wir haben ein Konzept vorgelegt, also ein Steuerkonzept, wo wir sagen, wir finanzieren das, indem wir dann eben höhere Einkommen stärker belasten. Bei uns bedeutet das, jeder, der bis zu 7.000 Euro brutto am Monat hat, hat mit unserem Konzept mehr im Portemonnaie und alle anderen müssen ein bisschen mehr zahlen. So, ich finde das ziemlich gerecht, weil wir müssen eben genau dafür sorgen, dass kleine, mittlere Einkommen überhaupt die Möglichkeit haben, zum Beispiel mehr zu konsumieren. Auch das kurbelt ja Wirtschaft an, also auch die Binnennachfrage, ne? Also das entscheidet ja.
Deswegen muss man das Bürgergeld oder die Grundsicherung auch wieder erhöhen. Das klingt jetzt komplett verrückt, aber du musst die Grundsicherung erhöhen. Du musst sie deutlich erhöhen, weil Leute, die eine Grundsicherung, die Bürgergeld bekommen haben, die sparen das nicht. Die geben das alles aus. Das heißt, das ist eigentlich direkt eine Wirtschaftssubventionierung. Also Grundsicherung erhöhen, die kaufen diese Leute. Ist komplett dumm, das nicht zu machen.
Kann ich mein Brot beim Bäcker kaufen? Gehe ich mal ins Kino? Entscheidet ja, ob diese Unternehmen beispielsweise überhaupt noch weiter existieren. Und das, finde ich, ist eine sinnvolle Lösung. Jetzt sagen Sie mir aber.
Den Leuten, also das Fazit ist, den Leuten mehr in den Leuten mehr Geld in die Hand zu geben und das nachhaltig, langfristig, bedeutet, dass Leute mehr konsumieren. Wenn Leute ständig Angst haben und ständig durch Krisen gebeutelt die Perspektive der Zukunft in Frage stellen, dann fangen sie an zu sparen. Sie sagen, ey, ich halte jetzt was zurück, ich muss was machen, ne? So crazy. Was? Grundsicherung, damit die Leute erst recht zu Hause bleiben? Klar. Ja, korrekt. Du musst die Grundsicherung erhöhen, am besten verdoppeln. Du hast mir nicht zugehört. Es geht nicht darum, zu Hause zu bleiben, sondern es geht darum, die Leute, die das bekommen, denen anzuerkennen, dass die das alles ausgeben. Die sparen das nicht. Leute mit Grundsicherung sparen nicht. sondern Leute mit Grundsicherung geben alles aus. Die kaufen ein, die gehen in den Supermarkt, die holen sich vielleicht auch mal eine Zigarette. Die gehen das alles aus. Denen das wegzunehmen, bedeutet nicht nur die zu bestrafen, sondern auch Leute wie dich zu bestrafen. Du bist doch Arbeitnehmer sicherlich, ne? Semmelbrösel, du bist doch sicherlich angestellt. Kannst ja mal darauf antworten, wenn du möchtest. Aber ich gehe davon aus, du bist angestellter Arbeitnehmer. Du bist angestellt in irgendeinem Betrieb oder du wirst irgendwann mal angestellt sein in irgendeinem Betrieb und du arbeitest. Du bist selbstständig. Oh, ist umso besser. Wenn du mal hops gehst, sicher bist du selbstständig. Ich glaube, 100%ig, du bist selbstständig. Wenn du mal hops gehst, dann bist du daran interessiert, die Grundsicherung so gut wie möglich zu haben, damit, wenn dir irgendwas mal passiert, du zumindest da nicht hops gehst. Und als Arbeitnehmer ist es noch interessanter, ja. Das, was für Arbeitnehmer interessanter ist, je schlechter die Grundsicherung ist, desto mehr haben die das Gefühl und desto mehr wird auch vermittelt, hey, hey, guck mal, denen da unten geht's scheiße, verlier ja nicht deinen Job, ansonsten landest du da unten. Und als Selbstständiger sollte man ja so grundsätzlich ökonomische Zusammenhänge vielleicht kennen, aber nochmal, ich möchte das ganz klar sagen, die Grundsicherung muss erhöht werden, weil diese Leute das Geld nicht sparen, die geben das aus. Und darum ist das wichtig. Deswegen kannst du Bürgergeldempfängern oder jetzt Grundsicherungsempfängern easy das Doppelte geben. Ja, oder 20%, 30%, 40% mehr. I don't give a fuck. Gib ihnen mehr. Ja, das ist wichtig.
Diese Finanzierung wollen sie nicht. Sie wollen das anders finanzieren. Einer ihrer Haushälter hat jetzt gesagt, der Bund soll zum Beispiel den Ländern und den Kommunen weniger Geld geben. Das bedeutet dann aber, das klingt immer ganz schön, so technisch, das bedeutet dann aber, dass in den Kommunen die Kita schließen muss oder der Bus nicht fährt oder das Krankenhaus dicht macht. Also es kann doch nicht die Lösung sein, jetzt irgendwie der Friseurin zu sagen, hier hast du 7,50 Euro mehr, aber dafür ja, gibt es leider kein Krankenhaus mehr. Also erklären Sie mir bitte, wie Sie das machen wollen.
Es ist aber auch immer... Also,
das ist dann das ist Ihre Politik.
Ja, das ist leid. Aber das ist ja schon fast noch schwer, darauf zu reagieren. Aber unabhängig.
Dann sagen Sie doch einfach, wie Sie entlasten wollen.
Ja, ich kann Ihnen Ihnen jeden Fall sagen. Wenn Sie,
wie entlasten Sie kleine
wenn Sie alle, wenn Sie alle bis 84.000 Euro.
Mag sein, dass Sie nicht sparen, aber wo ist der Anreiz für solche Leute dann erst recht aufzustehen, wenn Sie jetzt schon teilweise sowieso schon nicht tun? Hast du das Gefühl, dass die Arbeitslosen und die Bürgergeldempfänger oder die Grundsicherungsempfänger nicht aufstehen, weil die jetzt schon so viel Geld bekommen? Oder hast du das Gefühl, was ja wahrscheinlich ein bisschen realistischer zu sein scheint, dass die Probleme haben, die man im Rahmen mit der Sanktionierung oder Nichtförderung von diesen Menschen nicht löst? Das ist vielleicht ganz interessant für dich zu gucken. Es gibt beim MDR, ja, vor 2 Tagen eine in Thüringen stattfindende Überwachungseinheit. Die klingeln bei Bürgergeldempfängern und bei projektbezogenen Bürgergeldempfängern, die nicht zur Arbeit wollen oder so. Oder können oder was auch immer. Die sind in so einer Maßnahme drin, die sollen 1-Euro-Job machen. Und dieses Projekt ist ein sehr gutes Bild dafür, dass man verstehen kann, sehr schnell verstehen kann, dass mit Repression und Diskriminierung niemand besser zur Arbeit geht, der Probleme hat, die nichts damit zu tun haben, dass er faul ist. Und genau das ist das Ding. Du bist halt ein NPC, dem man irgendwann mal erzählt hat, Arbeitslose sind faul, Bürgergeldempfänger sind faul. Die können das nicht und die kriegen zu viel Geld. Denn das ist das, was du reproduzierst. Aber das ist ein NPC-Take. Das ist halt einfach ein CDU-Take. Das ist ein trauriger CDU-Take. Das ist ein riesiges Stigma. Es ist eine Benachteiligung unermesslichem Ausmaßes. Und es ist halt auch besonders einfach, weil du die Umstände nicht kennst von diesen Leuten. Du sagst, naja, wenn die sind ja jetzt schon nicht in der Lage, arbeiten zu gehen. Es freut mich, dass du es geschafft hast, dich im Arbeitsmarkt zu bewegen. Und es freut mich, dass du die Möglichkeiten hattest, jetzt irgendwie mit einem Job was auch immer zu machen. Aber wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist und eine Schule besucht hast, eine deutsche Schule, und darüber im Klaren bist, wie der Übergang Schule-Beruf läuft, dann weißt du, okay, das könnte auch schief gehen. Das hätte auch richtig schief gehen können. Und bei vielen Leuten geht es schief. Und wenn du ein Elternhaus hattest, was sich darum kümmert, dass du dass dir hinterhergerannt wird und sich darauf gekümmert wird, dass das passiert, dann denk mal dran, was wäre, wenn das nicht so wäre. Was dann passiert? Was passiert denn, wenn da noch Substanzen wie Alkohol und Zigaretten, Alkohol in Deutschland ist ja eh so ein großes Ding, das ist ja ganz normal. Ja, in Deutschland wirst du ja eh gefragt, warum du nicht trinkst, als wenn du trinkst. Das ist das Ding. Denk doch mal dran, was wäre, wenn das so wäre, und dann kannst du relativ schnell und einfach nachvollziehen, dass das nicht so einfach ist, die Leute als faul zu framen. Ne? bin weder CDU, Linker oder AfD-Sympathisant. Ich war zuvor auch Angestellter. Ich rede auch nicht davon, dass jeder faul ist. Aber du solltest einen rhetorischen Grundkurs machen. Ich erkläre dir das ganz kurz. Alles, was du vor dem Aber gesagt hast, ist egal. Das ist das Erste. Das ist ein rhetorischer Grundkurs. So benutzt man das Wort Aber nicht. Ich rede auch nicht davon, dass jeder faul ist, aber die, die es sind, nutzen das auf Kosten anderer aus. Und das ist ein rhetorisches, Bruder, das ist halt Grundschule, Bruder. Don't do this. So stellst du dir einfach selber ein Bein. Kennst du dieses Meme, wo du den Stock in die Speichen setzt? Doch, das sagst du damit. Du generalisierst ja. Du kümmerst dich ja nicht darum, dass die Leute, du machst ja keine Einzelfälle, du sagst, die Leute sind faul. Du spezifizierst das ja nicht. Du sagst, die Leute sind faul und es wird schon irgendwelche Leute sind, die faul geben. Und solange es irgendwen gibt, der faul ist, kann man die alle schon mal ein bisschen nach unten treten. Denn du selektierst ja nicht. Wenn wir von Leistungskürzungen sprechen, wenn du von Leistungskürzungen sprichst, wenn ich sage, man soll allen Bürgergeldempfängern mehr geben, dann lehnst du das ab aufgrund der Tatsache, dass du ein paar Faule kennst. Aber was ist denn mit den Nicht-Faulen? Was ist denn mit denen, die unverschuldeter sind? Die spielen für dich in dem Moment halt leider keine Rolle, weil dein Argument ist, es gibt irgendwo ein paar Faule, deswegen darf man das nicht allen geben. Obwohl du ja dann, wenn du darauf angesprochen wirst, sagst, naja, aber ich meine ja nicht alle. Doch, du meinst alle. Natürlich meinst du alle. Weil ein kleiner Teil einer riesigen Gruppe für dich der ausschlaggebende Punkt ist, um es allen nicht zu geben. Und dann sitzt du da und ruderst rum. Und das Ding für dich ist auch, als Selbstständiger, solltest du das wissen, die Arbeitslosen zu bestrafen. Also keiner ist faul, okay, dann sind wir unterschiedlicher Meinung. Nein, du hast nicht zugehört und du willst halt auch nicht zuhören. Du befindest dich halt in der Sackgasse, argumentativ in der Sackgasse. Das ist aber auch ist nachvollziehbar. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, dir das zu erklären. Es spielt keine Rolle, ob da jemand faul ist. Es spielt keine Rolle, weil es sind Trotzreaktionen. Du musst das halt ablegen. Irgendwann wirst du es auch sicherlich ablegen. Ich glaube an dich. Es spielt keine Rolle, wenn von 100.000 Leuten 5 Leute faul sind oder 10 oder 50, dann bestrafst du nicht 100.000 Leute. Was du machst ist, du erkennst, dass das nur 100 sind oder 50 von 100.000 Leuten und sagst, das spielt statistisch eigentlich überhaupt keine Rolle und warum sollten wir alle dafür bestrafen? Warum sollte das so sein? Das ist halt das Problem mit Leuten, die dieselbe Argumentation haben wie du. Ihr seid ganz schnell dabei zu sagen, wir meinen nicht alle. Wenn es aber darum geht, das mal festzulegen und zu sagen, hey, den spezifisch herausnehmen. Ihr meint ja nicht alle, aber ihr bestraft trotzdem alle. Ihr wollt trotzdem alle bestrafen. Hier wird's ja nie spezifisch. Und ich will das nicht. Ich will nicht alle bestrafen, weil es Leute gibt, die unter Umständen sagen, ich habe heute keinen Bock zur Arbeit zu gehen. Ich persönlich, und ich bin es ein bisschen schade, dass du das nicht kennst, wenn du jetzt selbstständig bist, bist du wahrscheinlich in einer Situation, in der du dein eigener Herr bist, mit Rechten und Pflichten. Aber wenn du Arbeitnehmer warst, dann hast du unter Umständen in einem Job gearbeitet, in dem du sehr gut nachvollziehen kannst, zu sagen, ich habe keinen Bock, dahin zu gehen, weil ich kann mir was Besseres vorstellen. In 2026, in 2025, in 2024, in was auch immer, Bruder, ich sympathisiere mit Leuten, die sagen, ich habe keinen Bock auf die Arbeit. Denn ich hatte selber keinen Bock auf die Arbeit. Ich bin nur auf Arbeit gegangen, weil ich es musste, nicht weil ich es wollte. Das erste Mal, als ich Bock auf die Arbeit hatte, ist, weil das hier keine Arbeit ist. Und ich pimmel hier im Stream rum und rede mit den Leuten und wir machen Argumentationen und Dinge und spielen mal ein Videospiel. Aber wenn das klassische Arbeit ist, habe ich eher keinen Bock drauf. Wie würdest du verhindern, dass dann alle Geringverdiener aufhören zu arbeiten, weil es sich nicht mehr lohnt? Boah, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, einen Mindestlohn zum Beispiel irgendwie sowas wie einen Mindestlohn angemessen an die europäischen Standards einzuführen, der den 60-prozentigen Medianlohn der Vorstellung der Europäischen Union, entspricht. Weißt du, wie viel der Mindestlohn der Europäischen Union im Vorschlag ist? 15 Euro. 15 Euro. Niemand sollte in Deutschland weniger als 15 Euro die Stunde verdienen. Das ist der Mindestlohn. Weißt du, wie der Mindestlohn aktuell ist? 13,82 Euro meines Wissens. Erhöht wird er auf 14,20 Euro nächstes Jahr? Der europäische Standard, die Voraussetzung für den europäischen Standard ist jetzt, im Hier und Jetzt, ist es 15 Euro. Der Mindestlohn, es müsste seit letztem Jahr müsste 15 Euro sein. Und im nächsten Jahr wird er wahrscheinlich ein bisschen höher sein, weil das ist der europäische Standard, den Deutschland unterschreitet.
Das ist ja offensichtlich Ihr Vorschlag. Ja. Entlasten wollen, indem Sie das, was da entlastet wird, allen über 87.000 Euro auferlegen.
Also niemand, ich wiederhole das, niemand sollte weniger als 15 Euro die Stunde verdienen. Egal in welchem Sektor es. Nach oben hin ist alles offen. Aber niemand sollte weniger als 15 Euro die Stunde verdienen. Macht 14,60 Euro und 15 Euro wirklich einen Unterschied? Ja. Wir haben nicht 14,60 Euro jetzt. Du redest von einem zukünftigen Mindestlohnsatz, der nicht jetzt existiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Mindestlohn in Deutschland 14,60 Euro ist, sollte er wahrscheinlich 17 Euro sein. Oder 16,5. Du verstehst das Problem. Deutschland ist zu langsam, was das angeht. Momentan ist der Mindestlohn 13,82 Euro, 83 oder 90. Das ist weniger als 15 Euro. Es ist zu wenig. Und ab nächstes Jahr läuft er über zu 14,50, 14,60. Nochmal. Niemand sollte in Deutschland weniger als 15 Euro die Stunde verdienen. Und das ist ja übrigens noch der Bruttolohn. Das ist kein heißer Take. So ist das.
Werden wir Steuersätze haben in diesem Einkommensbereich von bis zu 60% und mehr. Und das sind jetzt nicht nur die Millionäre. Also bei Bosch, ein Facharbeiter, verdient 85.000 Euro. Das heißt Facharbeiter.
Meine Frau hat 12.000 Euro im Monat. Heißt, nach eurer Idee müsste sie mehr Steuern zahlen, korrekt? Nein. Bruder, du bist komplett fehlgeleitet. Ich muss mal intervenieren. Deine Frau hat 12.000 Euro brutto. Bruder, was machst du in meinem Stream? Warum bist du in meinem Stream? Du folgst diesem Kanal seit 2021. Ich mache seit 2020 Politik. Bist du ein U-Boot, Digga? Ist das erfunden? Was machst du hier? Hast du diesen Stream nie geguckt? Das ist doch offensichtlich ein Troll. 12.000 Euro brutto verdient deine Frau? Ja, sicherlich. Safe. Ich meine, nur Maximalverdiener gucken meinen Stream. Bin ich ziemlich sicher. Ja, klar. Pass auf. Es spielt keine Rolle, was ich dir sage, denn selbst wenn ich dir sagen würde, dass es überhaupt irrelevant ist, was du verdienst, weil Verdienst und Vermögen sind zwei unterschiedliche Sachen. Es geht um eine Vermögenssteuer, es geht nicht um die Steuerbelastung für fucking Einkommen. 12.000 Euro Einkommen sind viel Einkommen, aber die Steuerbelastung diesbezüglich ist insane. Findest du eine Vermögenssteuer gut? Das ist das Relevante. Wenn nicht, tja, dann... Ja.
Viele Menschen in Deutschland, die klassische Arbeiterschaft sind, Arbeitnehmerschaft Frau sind,
Reichen,
werden
haben
da. Jesus Christ. Bruder, da verdient jemand 12.000 Euro brutto und geht in so einen linken Kanal rein und sagt, ihr wollt das doch alle noch mehr besteuern. Bruder, du lebst einfach in einem anderen Deutschland.
Das heißt Facharbeiter. Viele Menschen in Deutschland, die klassische Arbeiterschaft sind, Arbeitnehmerschaft Frau sind,
die haben im
werden dann Spitzensteuersätze,
Euro brutto.
Spitzensteuersätze von bis zu 60% haben. Und das ist diese Idee, es kann, dass immer man jemandem was wegnehmen muss, die teile ich tatsächlich nicht. Ich möchte Menschen entlasten. Ich möchte, dass Menschen mehr haben von dem, was sie erarbeiten, heißt Steuern senken, ohne dass ich deswegen anderen was wegnehmen muss, Die Logik ist doch tatsächlich in einem Haushalt, der so viel Einnahmen und gleichzeitig so viel Subventionen hat wie noch nie, zu schauen, wie können wir da sparen, um da zu entlasten.
Aber Sie haben kein Problem damit, die Mehrheit stärker zu belasten, zum Beispiel mit diesem Verbrauchsteuer. Also stimmt doch einfach nicht. Sie wollen einfach nur Ihre reichen Buddies nicht belasten.
Ja, die Linke fordert nicht nur einen höheren Vermögenssteuersatz, sondern auch höhere Einkommen. Bruder, du hast doch gefragt, was du von mir willst. Was willst du denn jetzt von der Partei Die Linke? Ich spreche hier nicht für die Partei Die Linke. Wir wollen eine Vermögenssteuer. Bist du gegen eine Vermögenssteuer? Mein Gott, sag mal, was soll denn diese unsagbare Diskussion. Bist du gegen eine Vermögenssteuer? Willst du eine Vermögenssteuer? Ja, nein. Grundsätzlich nein. Also du bist gegen eine Vermögenssteuer? Oder habe ich das jetzt gerade falsch ausgedrückt? Ich bin nicht dagegen. Ja, dann ist doch fein. Das ist super. Na, dann kannst du die Linke wählen.
Sagen Sie es doch wenigstens so, wie es
ist. Oder die Grünen. Die wollen das, glaube ich, auch.
Es ist genau der Punkt.
Frau Reicheneck, haben Sie das Gefühl, dass diese Koalition sich auf diese Punkte einigen wird, wenn Sie es von draußen jetzt mal betrachten? Letzte Frage.
Also ich stecke da nicht drin, aber also ich habe nicht das Gefühl, dass ja natürlich wünsche ich mir, dass die Koalition unsere Politik umsetzt, weil dann wird es dem Land besser gehen. Aber ich habe das Gefühl, dass das mindestens an der Union scheitert.
Kollege Blödsinn, eine Vermögenssteuer? Das denke ich nicht.
Wir werden sehen, was bei der Steuer rauskommt.
Darf ich die Frage auch noch beantworten?
Nein. Okay. Doch, natürlich, Herr Spahn, bitte. Aber ich glaube, ich weiß, was Sie sagen. Sie sagen, wir werden uns einigen müssen.
Ja, wir werden uns auch einigen. Genauso. Nein.
Aber wer zahlt die Zeche?
Wir haben in den letzten 12 Monaten, ich weiß, die Stimmung ist gerade nachvollziehbar mies.
Ja.
Weil wir in den letzten Wochen so eine Spirale, auch in der öffentlichen Debatte, aus Selbstvergewisserung, Rechtfertigung, immer wieder noch so Streit führt nicht zur Akzeptanz. Wir haben in den letzten 12 Monaten jede Entscheidung, die zu treffen war, getroffen. Und wir werden auch beim Thema Steuern, wir werden beim Thema Energiekosten und wir werden beim Thema Arbeitskosten miteinander, das war Ihre Frage, werden die es schaffen?
Ja,
wir werden diese Entscheidung treffen. Und ja, hier, weil wir müssen,
ja,
aber vor allem auch, weil wir diesem Land wieder Wachstum geben
wollen. Und wir werden hier sitzen und uns das angucken und das im Zweifel dann beobachten und freuen uns, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, Jens Spahn, Heidi Rechnick. Danke.
Ja, das ist ein bisschen derailed tatsächlich, das Gespräch, aber das liegt auch an Jens Spahn, der hat einfach zu viel Redezeit, das habe ich vorhin schon gesagt. Der Einstieg von fucking Jens Spahn zum Antisemitismus war vollkommen wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Ich habe sowas Verrücktes noch nie gehört. Schade. Hier ist der Link übrigens zu dem Video.